Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem Feierabendbier und es ist wieder Brettspielzeit. Wir sprechen wieder mit den wunderbaren Leuten auch von Brettzeit und das sind Nick und Paul. Hallo Nick und hallo Paul.
Moin.
Moin, moin.
So, wir haben uns eine ganze Weile nicht gehört. Ihr wart schwer beschäftigt, glaube ich, einfach nur so in eurem Alltag, in eurem Brettjob, oder? Ihr habt euch noch nicht so mit eurem Brettspiel-Podcast selbstständig gemacht.
Nee, es hat leider noch nicht geklappt. Die Patreon-Millionen lassen noch auf sich warten. Liegt vielleicht auch daran, dass wir kein Patreon haben. Aber wir hatten jetzt einjähriges Geburtstag und sind echt sehr zufrieden, wie der Podcast sich entwickelt hat. Und das ist richtig cool. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Aber du kennst es ja auch, ne? So jede Woche Content produzieren, das ist schon auch ein Commitment. Und bisher haben wir es ganz gut hinbekommen, aber es ist ein Commitment.
Ja, das stimmt allerdings. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das überhaupt so mit Brettspielen? Wie stelle ich mir das vor? Stell mir vor, dass Brettspiele gar nicht mal so weniger Aufwand sind als Computerspiele, oder? Das braucht man schon immer ein bisschen Zeit, bis man über so ein Ding sprechen kann. Vor allem, weil man ja auch physisch zusammenkommen muss, ne?
Der große Vorteil ist halt, wir wohnen halt direkt nebeneinander. Das heißt, der Weg hier zum Brettspielen ist für mich 1,5 Minuten. Von daher, das ist jetzt ganz nett natürlich. Auch das ist jetzt erst seit einem Jahr ungefähr so, dass wir hier so nah aneinander wohnen. Das erleichtert das natürlich. Aber es ist natürlich schon so, dass wir halt für jede Folge das Spiel mehr als einmal gespielt haben müssen. In der Regel halt wirklich viele Stunden auch. Ich kann es nicht so richtig einschätzen. Also ich habe das Gefühl, wenn ihr Spiele besprecht, dann habt ihr die ja häufig auch komplett durchgezockt. Das ist halt bei uns nicht immer so, ne? Also wir haben halt auch schon einige Spiele, wo wir einfach gesagt haben, okay, die Kampagne, die dauert jetzt irgendwie noch 20 Stunden. Und wir sehen da jetzt ehrlich gesagt, also wir haben keine Lust mehr weiterzuspielen. Und wir sehen da jetzt auch nicht den Grund, dass einfach uns jetzt so aus Verpflichtungsgefühl dazu zu zwingen, das durchzuziehen. Und dann besprechen wir halt das Spiel, sobald wir das Gefühl haben, wir haben das Wichtigste erlebt, das ja ein gutes Gespür dafür, wie das Spiel sich insgesamt entwickelt hat, was es vielleicht noch zu bieten hat, ohne es jetzt konkret durchgespielt zu haben. Und ja, von daher, das ist schon ein Zeitinvestment, aber es ist auch nicht unschaffbar, ne? Also wir sitzen jetzt nicht jeden Abend hier zu zweit und zocken.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, keine Ahnung. Also wir machen das selten auch. Also es ist ja immer nur wichtig, das transparent zu machen, ne? Wir sagen dann ganz klar an, wir haben das irgendwie abgebrochen, wir haben das nicht durchgespielt oder was auch immer und wir sind so und so weit gekommen. Das ist jetzt eine Beurteilung auf Basis von lalala und so weiter. In der Regel machen wir das schon. Und meistens quälen wir uns auch irgendwie zum Ende durch, selbst wenn wir es jetzt nicht so geil finden. Einfach nur, weil es ja bestimmte Sachen gibt, die halt dann auch irgendwie später erst auftreten können und so weiter und so fort. Aber ja.
Tendenziell kann das natürlich auch passieren, aber es ist zum Beispiel bei Brettspielen selten so, dass du jetzt die Hälfte des Kampagnenspiels durchspielst und danach nochmal eine komplett neue Mechanik kommt. Also das passiert nicht so oft. Und dann siehst du sie im Karton oder kannst irgendwie auch in der Anleitung nachvollziehen oder sowas. Es gibt auch da Ausnahmen, wo man dann irgendwelche Pakete aufmacht, einen Sticker aufklebt. Aber es ist zumindest deutlich transparenter als bei Videospielen, die sich ja auch manchmal nach der Hälfte nochmal vielleicht komplett umändern können und nochmal komplett neue Mechaniken reinkommen, die das ganze Gameplay nochmal hinten aufrollen. Das passiert bei Brettspielen eher selten zumindest. Und wenn, ist es absehbar.
Ja, genau. Und auch, dass da irgendwie jetzt in der Erzählung da sich nochmal was dreht und dass die in der Mitte vielleicht nur einen Durchhänger hat und sowas. Ich weiß, es ist inzwischen häufiger geworden, dass es auch erzählerische Elemente bei den Brettspielen gibt. Bei unserem heutigen Thema wird es ja das zumindest so als kleines Element auch geben, weiß ich schon. Aber trotzdem ist das ja da auch eher so ein bisschen untergeordnet. Was uns zum Thema bringt, wir sprechen heute über die Verbrettspielung von The Witcher. The Witcher Old World heißt es, glaube ich.
Ja, genau. Wir sprechen heute über The Witcher Old World. Wir hatten, oder beziehungsweise ich sage erstmal über, was ich erwartet habe. Ich habe gedacht, es ist ein Koop-Spiel, weil man ja nach der Vorlage des Videospiels, das ist ja ein reiner Singleplayer, habe ich halt erwartet, die naheliegendste Umsetzung ist halt, dass man dann kooperativ quasi so das, ein ähnliches Abenteuer irgendwie erlebt. Aber so erstmal direkt zum Einstieg, nee, ist es nicht. Das ist halt ein Spiel, was man gegeneinander spielt. Das heißt, jeder spielt einen einzelnen Witcher aus verschiedenen Schulen der verschiedenen Witcher. Und es geht dann halt darum, wer am schnellsten die geforderte Anzahl von Trophäen sammelt, um dann am Ende zu gewinnen. Und ich würde sagen, soll ich direkt damit einsteigen, wie es so grob läuft? Oder was wünschst du dir als erstes?
Gleich. Eine Sache vorweg. Es ist außerdem das teuerste Spiel, das wir je gekauft haben. Weil wir haben ja da auch noch so eine, weiß ich nicht, irgendwas Special Edition Schnickschnackschnupp gekauft oder sonst irgendwas. Und Da muss mich natürlich interessieren, warum? Wo sind die Mäuse hingegangen? Und ist es geil? Hat es sich gelohnt?
Also es ist schon so, dass Brettspiele preismäßig sehr eskaliert sind. Also ich meine, es gibt natürlich diese, ich sag mal, einsteigerfreundlichen Brettspiele, die jetzt irgendwie irgendwo in irgendwelchen Läden stehen. Die kosten auch zwischen 50 und 100 Euro. Aber gerade wenn man in das Crowdfunding und der komplexeren Spiele reingeht, wo wir unterwegs sind, ist also 400-500 Euro keine Seltenheit. Also Nick hat auch gerade erst in der Kampagne ein Brettspiel gebackt, was in diese Richtung geht. 400-500 Euro, das passiert schon und ist jetzt nicht irgendwie eine super Ausnahme. Das ist dann aber preislich auch oft natürlich begründbar. Da sind dann super viele Minis dabei, irgendwelche Premium-Komponenten und so weiter und so fort. Und das ist auch nicht die Standardedition. Also so ein bisschen so ein Problem, wenn man ins Crowdfunding bei Brettspielen geht, dann gibt es zwei Optionen. Man holt das Standard-Pledge, so man sagt, okay, das ist das Grundspiel mit irgendwie den günstigen Pappkomponenten, das kostet dann 120 Euro. Dann hast du aber das Risiko, dass du das Spiel gebackt hast und es dir dann richtig gut gefällt und dann kriegst du die Add-ons nicht mehr, weil es halt Kickstarter-exklusiv ist oder Gamefound-exklusiv, ist auch eine große Plattform im Crowdfunding für Brettspiele. Oder du gehst in das All-In rein mit den ganzen Premium-Komponenten und dann gefällt dir das Spiel nicht. Also es ist immer eins von beiden und deswegen ist es immer so eine Abwägung, wie viel man auch reingeht in die ganzen Kampagnen, weil halt viele Sachen bei Brettspielen dann halt wirklich auch einfach Crowdfunding-exklusiv sind. Und die findest du natürlich manchmal dann auch bei eBay und so weiter und so fort, wenn du Glück hast. Aber gerade wenn das Spiel gut ist, ist es zum Beispiel auch super schwierig, die dann wieder zu bekommen. Das hatten wir gerade auch wieder bei dem Spiel, was wir hier besprochen hatten, was es quasi gar nicht zu kaufen gibt mehr und wo man jetzt wieder ein halbes Jahr warten muss, bis es ein Reprint gibt. Also es ist ein bisschen komplizierter als bei Videospielen auf jeden Fall.
Okay, ja, krass. Schlägt da die FOMO zu bei dir?
Das ist ein richtiges FOMO-Ding auf jeden Fall. Ja, das ist richtig krass. Das ist ein großes Thema unter Brettspielern, die, sagen wir mal, ins Crowdfunding gehen, das FOMO-Thema. Und da muss man auch sehr aufpassen, dass man da nicht zu sehr abdriftet. Ich bin mittlerweile, muss ich sagen, aber ein ganz gutes Gefühl dafür. Und es ist jetzt auch die erste Kampagne seit 2-3 Monaten, wo ich so krass reingegangen bin. Also ich habe schon einen besseren Blick dafür. Es gab auch eine Zeit lang, wo ich gefühlt alles gebackt habe, was irgendwie nach Brettspiel aussieht. Ist auch eine Lernkurve, die ich persönlich genommen habe. Aber ja, FOMO ist ein großes, großes Ding. Also das schaffen die Brettspiel-Publisher auch richtig gut in den Crowdfunding-Kampagnen, diese FOMO auszulösen mit coolen Renderings von den Minis und irgendwie dem Extra-Add-on, was das bisschen mehr Gameplay-Spaß noch bringt und was es natürlich nur auf Kickstarter gibt und am besten nur, wenn du die ersten 48 Stunden backst. Also das ist schon viel Psychologie dabei.
Ja, krass, okay. Vielleicht für den Zuhörer da draußen, also FOMO, das steht für Fear of Missing Out. Und es ist der Effekt einfach, dass man eben jetzt da sitzt und sich denkt, ja, aber wenn ich jetzt das große Paket nicht kaufe und das Spiel ist geil, dann sind die Add-ons, dann kriege ich sie nicht oder ich zahle auf eBay das Doppelte und dann nimmt man es halt mit. Ja, das ist sozusagen ein psychologischer Effekt, der Verkaufsdruck erzeugt. Gibt es auch andere Varianten davon, also eine soziale Variante, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Barbie nicht gesehen hat, dass man dann nicht mitreden kann in der Firma und deswegen gehen wir ins Kino und so weiter. Nur für Erklärung. Also in dem Falle 180 Tacken. Ich sehe ein, offensichtlich nur ein Mittelklassepreis. Ich habe gedacht so, what the fuck, 180 für ein Brettspiel? Wo sind wir denn hier gelandet? Was ist das denn? Aber trotzdem, ist es irgendwie besonders cool? Das ist ja eine Deluxe Edition gewesen. Ich nehme an, da sind vielleicht auch irgendwelche geilen Miniaturen dabei oder so?
Genau, also ich wollte es auch nicht undankbar klingen, nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Ich wollte nur noch mal so ein bisschen den Bogen spannen zu den Spielen, die wir sonst auch hier spielen, weil wir ja schon häufig diese großen Klopper hier spielen bei uns im Podcast.
Ich wollte auch nicht den Bauch gepinselt haben für diese enorme Ausgabe, sondern mich hat's echt interessiert, weil ich habe ja keine Ahnung. Ich habe gedacht, das ist arschteuer. Ich dachte, meine Güte, das ist ja Wahnsinn. Was ist das? Monopoly mit echten Häusern?
Ja, also das ist natürlich schon so, dass es von diesem The Witcher Old World zwei Versionen gibt aktuell im Retail, mal ganz abgesehen von der Kickstarter-Kampagne damals, wo es auch noch viel mehr Gedöns gab, da müssen wir glaube ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber der große Unterschied zwischen der ungefähr 70-Euro-Version, die quasi nicht Deluxe-Edition ist, und der großen, die ihr uns jetzt spendiert habt, sind tatsächlich die Miniaturen für die Monster. Es gibt für die 5 verschiedenen Witcher-Miniaturen auch in dem Base Game, sag ich mal, in der günstigeren Variante Miniaturen. Aber jetzt in unserer Deluxe Edition sind halt, ich kann es gar nicht genau beschwören, wir denken so 30, 40 Monster Miniaturen dabei. Also diese typischen Viecher, die man halt auch aus den Videospielen kennt. Da haben sie sich wirklich sehr da nah an den CD Projekt Red Vorlagen orientiert. Die Kreaturen erkennt man auf jeden Fall wieder, wenn man das Videospiel gespielt hat, was für mich halt auch auf jeden Fall Spaß gemacht hat beim Anmalen. Ne? Also ich bin ja sowieso ein großer Fan davon, Brettspielminiaturen dann auch anzumalen. Und das habe ich dann halt hier auch gemacht. Schon bevor wir die erste Partie überhaupt gespielt haben, habe ich mich hingesetzt und alle diese 40 Miniaturen einmal angemalt. Und das ist natürlich schon cool, wenn man dann immer wieder irgendwen entdeckt, wo man dann vielleicht auch noch Erinnerungen an das Brettspiel, an das Videospiel mit verknüpft, wo man sich erinnert, oh, die waren halt richtig hart, das weiß ich noch. Oder, ach ja, Mensch, den habe ich da getroffen. Ja, Genau, das ist halt der große Unterschied. Es gibt noch so ein paar andere Deluxe-Tokens, also so ein paar Marker, die sind dann aus Plastik statt aus Pappe, aber das ist ehrlich gesagt.
Die Goldmünzen aus echtem Gold.
Ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal den Goldpreis gecheckt hast, aber nee, genau. Also das sind halt so kleinere, diese Trophäenmarker zum Beispiel sind dann aus Plastik. Und ich weiß gar nicht, was noch der Unterschied ist. Ich glaube, das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Also hauptsächlich ist der Aufpreis die Miniaturen.
Du musst uns Fotos schicken von den angemalten Miniaturen. Genau, wir haben ja als erster Podcast Deutschlands die Hochtechnologie von Kapitelbildern eingeführt. Wir benutzen das jetzt auch ab und zu gelegentlich und dann können wir hier quasi Kapitel mit Fotos von deinen Miniaturen verzieren.
Ja, mache ich gerne nochmal. Und wir haben auch letztes Mal ja auch schon die Chance genutzt, bei euch im Forum noch Bilder zu posten von den anderen Spielen, wie wir schon besprochen haben. Das werden wir hier wahrscheinlich wieder machen. Wird mit Sicherheit wieder einen Thread geben und dann poste ich gerne Fotos von den Minis und unseren Partien da.
Ja, geil. Super. Ja, cool. Also ich war echt neugierig, was da jetzt drin steckt. Aber dann sprechen wir doch mal über das Spiel an sich. Wieder so ein Fall. Ich habe so drauf geschaut. Ich habe natürlich vor allem dann auch erstmal die Produktfotos auf Amazon angeschaut, als ich das auch schon bestellt habe. Und habe erstmal gedacht, oh, das sieht aber kompliziert aus. Ich sehe ganz viele Figuren, ich sehe ganz viele unterschiedliche kleine Markierungsblättchen und keine Ahnung, wie viele Kartenstapel und sonst irgendwas. Aber an sich ist es gar nicht so ein mega komplexes Spiel, oder?
Ja, also ich bin auch daran gegangen. Ich habe jetzt anders als Nick nicht The Witcher 4 gespielt. Ich habe mal kurz reingespielt, bin auch, muss ich sagen, kein Riesenfan des Franchises. Also mich huckt das persönlich nicht so, ist ja Geschmackssache. Und dachte aber eigentlich ganz cool. Da können wir hier, genau wie Nick gesagt hat, eine epische Kampagne zusammen erleben. Okay, können wir nicht. Wir spielen gegeneinander, aber trotzdem cool. Irgendwie so ein Abenteuerspiel, das verspricht das Spiel ja so ein bisschen, ne? Du entdeckst irgendwie die Welt und erlebst Geschichten und sammelst Trophäen und bekämpfst Monster und dachte ich auch so, wow, und so viele Komponenten, diese riesen Map, dann die 30, 40 Minis, die Nick angemalt hat, das wird bestimmt richtig krass, weil wir spielen ja sonst auch wirklich sehr komplexe Spiele hier und besprechen die bei uns im Podcast Brettzeit. Und dann war ich relativ überrascht, wie simpel das Spiel ist. Also es gibt ja so bei Brettspielen auch so verschiedene Kategorien, in die immer eingeteilt werden. Und ich sag mal so, nach den Einsteigerspielen kommen dann so die Kennerspiele. Und da würde ich das eher so im unteren Kennerbereich anordnen, sagen wir immer, ne? Also es ist schon was, ist jetzt nicht so super simpel wie, keine Ahnung, Uno, ne? Also man muss schon ein paar Regeln lernen. Aber wenn jetzt jemand sagt, hey, ich mag die Witcher-Serie und möchte das mal als Brettspiel gerne spielen, dann habe aber sonst wenig Brettspielerfahrung, dann wäre das jetzt nicht so, ich sagen würde, oh, pass auf, das ist zu komplex oder so. Ich glaube, das kann man auch als nicht viel Spieler ganz gut lernen. Also es sind zwar viele Komponenten, aber es ist wirklich nicht besonders komplex. Ich weiß nicht, Nick, wie du das einschätzt.
Ja, also ich bin immer vorsichtig, gerade nach unserer Folge, wir hatten jetzt neulich jemand aus der Spiel des Jahres Jury bei uns im Podcast zu Gast und der hat so ein bisschen nochmal auch die andere Perspektive gezeigt, dass wir natürlich jetzt als Vielspieler da ganz anders auf solche Sachen gucken, deswegen bin ich immer vorsichtig zu sagen, ja, das kann man auch als Wenigspieler jetzt ausprobieren, weil ich muss schon sagen, das Regelwerk ist schon jetzt nicht, das sind jetzt nicht nur zwei Seiten oder so, ne? Das ist ein DIN A4 großes Heft mit bestimmt so 20 Seiten, würde ich tippen. Das ist auch einfach aufgrund der Aufmachung so, dass viele Bilder, Beispiele und sowas dabei. Aber da muss man sich schon erstmal durcharbeiten und das ist so eine Sache, da sitzt man schon eine halbe, dreiviertel Stunde bestimmt, bis man da durch ist. Von daher, bei dem Spiel würde ich auf jeden Fall empfehlen, da eher vielleicht bei YouTube oder ähnlichen Möglichkeiten zu gucken, ob man da vielleicht ein Erklärvideo bekommt, weil man da wirklich dann innerhalb von weniger Zeit das Grundprinzip erklärt bekommt und dann klickt es halt einfach auch viel besser, weil das Spiel an sich einen relativ gleichen Ablauf hat in jeder Runde. Das läuft eigentlich immer nach demselben Schema ab. Man hat dann verschiedene Optionen, die man machen kann, kommen wir ja noch drauf. Aber wenn man das einmal kapiert hat, das Grundprinzip, dann kommt man da viel leichter rein. Weil ich finde, beim ersten Spielen und beim ersten Lesen der Regeln vor allen Dingen, da steht man auch so ein bisschen davor und denkt so, hä, also was will das jetzt von mir? Und da gibt es so verschiedene Phasen und so. Wenn man das einmal in einem Video gesehen hat und erklärt bekommen hat, dann kommt man da wirklich gut rein. Von daher, also ich schließe mich da trotzdem bei dir an, Paul, und sage, wenn man großer Fan des Videospiels ist und jetzt überlegt, das sieht so kompliziert aus, so viele Komponenten, so viele Kartenstapel, da kommt man schon ganz gut rein.
Ist das nicht bei euch auch sowas? Also bei uns ist ja meistens so, wenn man ein Computerspiel bespricht, dann hast du erstens ein klares Genre, dem du das zuordnest oder zumindest eine Genre-Mischung und du hast natürlich auch meistens so den prominenten Vergleich, ne? Gehst einfach hin und sagst so, ja, hier ist Starfield, das ist wie seit Skyrim im Weltraum, ne? So bekanntermaßen. Und alle können sich sofort was drunter vorstellen, wenn man sagt, ja, es ist halt so ein First-Person-Action-Rollenspiel oder sonst irgendwas. Kann man das auch hier so irgendwie kategorisieren?
Also es gibt im Brettspielen solche Kategorien, das sind dann aber eher so die Grundmechaniken, auf denen die Spiele basieren. Und das lässt sich natürlich nicht immer so eins zu eins auf ein Spiel übertragen, weil es dann manchmal Elemente gibt, die sich irgendwo ausgeborgt werden. Also zum Beispiel hier ist es ja so, dass die ganze Bewegung und das Kämpfen funktioniert über so Handkarten, die man hat. Und die kann man halt beeinflussen, welche Karten man dazu bekommt, welche man aussortiert und so. Und das ist dann so ein Deckbilder, nennt sich das. Aber das deckt jetzt nicht alle anderen Bereiche ab, die das Spiel auch noch anbietet. Diese Map, auf der man sich bewegt zum Beispiel, hat ja auch noch zusätzliche Aktionen und so. Das lässt sich deswegen, glaube ich, nicht so klar in eine Kategorie reinstopfen, würde ich sagen.
Ja, würde ich bei dem Spiel auch sagen. Also es gibt Spiele, wo das schon sehr gut geht, ne, dass man sagt, das ist hier ein, ja, es gibt so zum Beispiel ein Dungeon Crawler, ne, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, das ist ja was wir auch sehr gerne spielen, da weiß, kann sich jeder Brettspieler was drunter vorstellen, ja, das ist ein Dungeon Crawler. Das würde mir bei jedem Spiel ein bisschen schwieriger fallen, weil, wie Nick gesagt hat, die einzelnen Mechaniken eher dann zusammengemischt sind, ne, das Deckbuilding beim Kampfsystem, dann so ein Abenteuerspiel mit leichten Story-Elementen beim generellen Gameplay, wie man sich über die Karte bewegt, dann ist es auch kompetitiv und nicht kooperativ, also sind dann so mehrere Aspekte, die zusammenkommen. Mir fällt jetzt zumindest kein Spiel ein, was ich kenne, wo ich sage, Mensch, das ist ja genau wie The Witcher Old World irgendwie, das wäre mir zumindest nicht bekannt, ich kenne auch nicht jedes Brettspiel, aber zumindest die populärsten haben wir schon ganz gut auf dem Schirm und es ist jetzt nicht so, dass das eine Copycat von irgendwie 8 anderen beliebten Spielen wäre, die haben das schon was ganz gut Eigenes geschaffen, würde ich sagen.
Und das ist ja schon mal ganz cool. Wenn ich so überlege, was ich erwarten würde eigentlich, also was ich vor allem so mit Witcher verbinde, das ist natürlich so die, ja klar, Jagd auf Monster, Kampf, ne? Auch so ein bisschen Dark Fantasy, also irgendwelche Blut, Gewalt, düstere Geschichten oder sonst irgendwas natürlich so. Und dann halt natürlich auch diese, jetzt aufs Computerspiel bezogen, einfach diese riesige Spielwelt. Ich spreche nur über das Computerspiel übrigens, meine Damen und Herren. Ne? Also was in den Romanen oder so drin ist, keine Ahnung. Das sollen die Leute entscheiden, die Bücher lesen. Wer weiß nicht, wer das noch macht. Und ich würde mir also vorstellen, dass ich halt hier auch irgendwie eben eine Welt durchreise, dass vielleicht irgendwelche Geschichten so erzählt werden und dass dann ein Fokus eben darauf liegt, dass ich wahrscheinlich vielleicht irgendwo angeheuert werde, Quests bekomme, um meistens Monster oder auch vielleicht Banditen oder sowas zu erschlagen. Findet sich das so irgendwie wieder?
Ja, ich finde, das kann man schon so sagen. Also damit man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann, wie das so aussieht, das Spiel. Ihr habt also ein großes, wirklich ein richtig großes Spielbrett und das zeigt quasi die Karte von der Welt. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber da sind auch so auf jeden Fall die verschiedenen Städte drauf abgebildet. Das heißt, es ist wirklich ein sehr großer Maßstab und diese Städte sind untereinander mit Straßen verbunden. Das sind dann quasi die Wege, die man nehmen kann, um von Stadt zu Stadt zu reisen. Und in jeder Stadt gibt es eine spezielle Aktion, muss man, glaube ich, jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Und in manchen von diesen Stationen oder von diesen Regionen stehen dann halt Monster, gegen die man kämpfen kann und man kann ja da quasi wirklich reisen. Ne? Das ist schon so ein bisschen dieser, auch was man aus den Videospielen kennt, dass man wirklich von Stadt zu Stadt geht und dann da Sachen entdecken kann, weil am Ende des eigenen Spielzuges deckt man dann Karten von einem bestimmten Deck auf, da darf man dann wählen, ob man eher in der Stadt was erleben möchte oder so ein bisschen in der Region drumherum. Das sind dann einfach nur zwei verschiedene Stapel mit verschiedenen Story-Bits, die dann da gezogen werden können. Und dann passiert da halt irgendwas, was dann aber nicht konkret zu der Stadt passt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass jede Stadt ein eigenes Deck hätte, sondern es ist einfach so ein generischer Stapel von Stadt-Events und ein generischer Stapel von Regions-Events. Und dadurch hat man schon so ein bisschen dieses Erkunden- und Geschichten-Erleben-Feeling.
Ja, genau. Also die Karte, also soweit sie mir bekannt ist, ich kenne das natürlich nur jetzt von diesen Produktfotos, die ist jetzt auch nicht irgendwie ein Wunderwerk so, ne? Es sind halt so ein paar Berge und da sind halt so ein paar Städtchen drauf oder sonst irgendwas. Das könnte irgendwie jede x-beliebige Fantasy-Karte sein. Und durch die Namen wird es dann halt identifizierbar. Also das hat K.R. Moen oder wie das Ding heißt, diese Witcher-Schule, die kennt man halt zum Beispiel auch aus den Spielen. Und das sind halt so Locations. Die Welt von The Witcher, also die Gesamtwelt, hat, glaube ich, den fantastischen kreativen Namen einfach nur The Continent oder sowas. Also das ist, glaube ich, nicht so irre. Und dann gibt's halt aber diese Tausenden von kleinen Königreichen und Herzogtümern oder sonst irgendwas. Und ich habe das mal nachgeschaut. Ich glaube, das Kermön, das müsste irgendwie im Kingdom of Catwin sein. Aber wie gesagt, ich glaube, das spielt hierfür keine Rolle. Ne? Wir haben einfach diese verschiedenen Locations, die auf dieser Karte mit Wäldern und Bergen und Wiesen und sonst irgendwas abgebildet sind. Die sind durch solche Straßen miteinander verbunden und manchmal gibt's auch so gestrichelte Linien über das Meer. Und das sind also offensichtlich zwei verschiedene Arten der Fortbewegung. Ne? Und das, ich glaube, da können wir vielleicht mal so anfangen, so ein bisschen drüber zu sprechen, wie das eigentlich gespielt gespielt wird, außer ihr sagt, ich springe jetzt schon zu schnell los und ihr wollt noch was vorher loswerden zu dem eigentlichen Aufbau, was vorher passiert?
Nee, ich glaube, den Aufbau, also jetzt da die Regeln zu erklären, das ist, glaube ich, dafür, also verzetteln wir uns hier nur. Von daher können wir gerne damit einsteigen. Ja. Ich muss nochmal sagen, also zu der Map, ich finde die halt wirklich ganz cool eigentlich, weil man diese Locations halt wirklich aus dem Videospiel wiedererkennt, ne? Also hast du jetzt gerade eben Kaer Morhen genannt und auch so ein paar andere Städtchen, da klingelt's dann, ne? Also bei mir ist es jetzt schon so lange her bei The Witcher, dass ich jetzt eher dann denke, ach Mensch, ja doch, das kenne ich noch irgendwoher, ohne jetzt konkret sagen zu können, ach Mensch, da ist das und das passiert. Aber das ist schon ganz nett. Also gerade wenn man da Fan ist, glaube ich, ist das schon auch wirklich eine nette Art von Fanservice, um dann solche Sachen da erkunden zu können. Das endet aber dann auch schon eigentlich mit dem Namen, ne? Weil, wie gesagt, es gibt jetzt keine Sachen, wo man sagen kann, okay, ich gehe jetzt nach Kaer Morhen und erlebe dann irgendwas von der, welche Schule gehört Geralt an? Ich glaube, die Wolfsschule oder sowas ist da. Und das ist jetzt nicht so, als würde man dann irgendwas erleben, was spezifisch damit zu tun hat.
Ja, genau. Also es ist insofern eine spezifische Locations, weil da ja Ausbildung stattfindet. Und so, wenn ich das richtig verstanden habe, muss man dorthin dann hinterher, um Attribute zu steigern. Insofern wird das berücksichtigt. Aber es gibt jetzt nicht spezifische Quests, die dann sich auch spezifisch diese Location irgendwie beziehen oder sonst irgendwas. Also ne, das sind diese, wie gesagt, diese Karte. Und der Wiedererkennungswert, der beschränkt sich auch auf die Namen. Es ist nicht so, dass die Abbildung auf der Karte jetzt auch so für den totalen Super-Insider da jetzt irgendwie, dass man da drauf schaut und sofort sagt, ah, das kenne ich, das ist doch hier, ne? Und eindeutig, wie könnte man es nicht sofort erkennen?
Also mechanisch ist es auf jeden Fall natürlich relevant, wo man hingeht. Das ist eine der wichtigen Entscheidungen, die man in seinem Zug trifft. Aber wie gesagt, also so jetzt storytechnisch ist es eigentlich völlig wurscht, in welcher Stadt ich stehe.
Genau. Also jeder Spieler, der spielt einen eigenen Witcher. Du hast schon gesagt, ne, man muss sich, glaube ich, vorher für eine Schule oder sowas entscheiden und die bedingt dann eine Spezialfähigkeit, die die Figur mitbringt. Ist das richtig?
Das ist richtig, genau. Es gibt jetzt in dem Base-Game, was wir haben, also ohne diese ganzen Kickstarter-Erweiterungen, gibt es diese 5 verschiedenen Schulen und da wählt man zu Beginn eine aus. Da gibt es verschiedene Systeme, wie man das entscheidet, was man spielt. Können wir jetzt, glaube ich, skippen. Wir haben es immer so gemacht, wir haben uns die ausgesucht, auf die wir am meisten Bock hatten. Ich war dann immer in der Bear School und ich weiß gar nicht, was du gespielt hast, Paul.
Ich weiß auch nicht.
Ist auch schon fast zu lange. Egal, auf jeden Fall, man wählt dann diese Schulen aus und die haben halt 5 verschiedene Stats, diese Witcher. Das ist Angriff, Verteidigung, Alchemie, hab ich das vergessen? Und die Spezialfähigkeit sind nur 4.
Also es sind 4 Attribute und die Spezialfähigkeit, das weiß ich. Welche das einzelne Attribute sind, habe ich nicht auf der Liste, ist aber eigentlich wurscht, welches das ganz konkret sind, glaube ich, oder?
Das stimmt, ich ärgere mich gerade um mich selber, dass ich es gerade vergessen habe. Ist auch egal. Also, diese Fähigkeiten und die ersten 4 sind halt einfach identisch und die 5, diese Spezialfähigkeit, ist halt von Schule zu Schule unterschiedlich. Und das ist halt so der größte Unterschied, warum man sich für die verschiedenen Schulen entscheidet. Die haben auch noch unterschiedliche Handkarten. Ich muss sagen, da habe ich ehrlich gesagt aber nicht so richtig gemerkt, dass die jetzt so drastisch voneinander abgewichen sind. Von daher, hauptsächlich geht es dann um diese Spezialfähigkeit. Man kriegt eine Miniatur, die zu der Schule passt. Dementsprechend, also ich hatte halt, wie gesagt, diese Bärenschule. Die hatte dann einfach eine Miniatur, die so ein bisschen bulliger aussah. Dann gibt's halt auch irgendwie die Rabenschule. Die haben dann welche, die sind eher ein bisschen filigraner und so. Aber das ist ja rein kosmetisch. Hauptsächlich geht es um diese Fähigkeiten, die sich unterscheiden.
Genau. So, und jetzt, ich weiß nicht, man startet zumindest halt einfach irgendwo auf dieser Karte, egal ob das jetzt irgendwie zugelost wird oder ob es einen festen Startpunkt gibt. Und dann geht's ja schon los. Also das, was ich interessant fand, so wie ich das verstanden habe, die Karten sind so mit die zentralste Ressource in dem Spiel. Also man hat offensichtlich Handkarten, die kommen im Kampf zum Einsatz, aber die werden auch für die Fortbewegung genutzt. Das heißt also, wenn du laufen willst, wird's von einer Stadt zur anderen, dann müssen die erstmal verbunden sein durch einen Weg. Entweder eben so ein Land- oder so ein Wasserweg. Und dann brauchst du eine Karte, die aber, die haben alle so kleine Symbole anscheinend irgendwo drauf gedruckt. Und das ist entweder halt eben das im Wasser oder so ein Landtransportsymbol. Und dann brauchst du die passende Karte. Und wenn du nicht die passende Karte hast und du willst trotzdem übers Wasser, dann wird's teurer. Dann musst du entweder 2 Karten oder eine Karte plus 1 Gold abwerfen. Habe ich das richtig?
Das ist korrekt soweit.
Genau, und genau. Im Kampf sind die Karten quasi die Lebenspunkte, da können wir ja gleich nochmal zu kommen. Und genau, auf der Oberlandkarte muss man sie quasi nutzen, um verschiedene Aktionen auszuführen. Und das ist auch so ein bisschen die taktische Komponente. Man hat ja verschiedene Quests, die quasi offen sind, erstmal theoretisch für jeden teilweise. Und man sucht sich quasi so ein bisschen aus, welche Quest will ich machen und guckt natürlich idealerweise auch so ein bisschen, was habe ich für Karten auf der Hand, wo komme ich vielleicht noch gut hin. Also das ist immer so ein bisschen so eine Abwägung auch, ne? Weil ich bewege mich ja nicht ziellos über die Map, das können wir ja gleich nochmal erklären, sondern ich will gewisse Quests erfüllen und muss dann deswegen auch gucken, wie komme ich da am besten hin, wo halte ich vielleicht an, ne, um mich nochmal hochzuleveln und so weiter und so fort. Also das ist so die, sind so die Entscheidungen, die man in der Abenteuer-Nicht-Kampfphase trifft.
Genau. Also das ist ja ganz interessant, dass man da schon da sitzt und dann so überlegen muss, okay, ich will mich von Stadt 1 zu Stadt 2 bewegen. Ich habe jetzt diese Karten auf der Hand. Welche kann ich für diese Fortbewegung opfern? Und dann können wir bei der Gelegenheit auch vielleicht mal gleich einwerfen. Also es gibt das Spielziel ist es, dass man, glaube, 4 Trophäen erringen muss. Und ich glaube, wer die 4 Trophäen hat, der gewinnt. Richtig?
Genau, ich meine, es ist spielerzahlabhängig, aber ich habe die Tabelle jetzt nicht parat, wie viele es bei wie vielen Spielern gibt. Bei uns war das auf jeden Fall so, genau.
Ja. Und so, und es gibt jetzt verschiedene Arten, Trophäen zu erringen. Zum Beispiel im Kampf. Also es gibt Monster auf dieser Karte. Die werden dann halt auch vom Spiel, da wird halt vorher irgendwie eine Karte gezogen, wo diese Monster platziert werden auf dem Ding. Die haben verschiedene Level, sind also unterschiedlich anspruchsvoll. Monster besiegt, kannst du so eine Trophäe kriegen. Du kannst eine Trophäe kriegen, indem du gegnerische Witcher bekämpfst und besiegst. Aber immer nur pro mitspielenden Witcher eine solche Trophäe. Und du kannst auch Trophäen bekommen, indem du Attribute maxst. Also wenn du eines deiner Attribute auf den höchstmöglichen Level, das ist 5, bringst, dann kriegst du dafür auch eine Trophäe, wenn du der Erste bist, der dieses Attribut auf den Maximallevel gehoben hat. Und ich glaube, das sind die Varianten, wie man Trophäen gewinnen kann, oder?
Genau, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht ganz 100% sicher, ob es für das Besiegen von anderen Witchern auch
Trophäen gibt.
Man kriegt auf jeden Fall, man kriegt ja so einen Bonus auf sein Attribut dafür.
Es gibt eine Trophäe, bin ich mir ziemlich sicher.
Okay.
Ja, genau, also das hast du gut beschrieben, Anrege. Genau, das sind die Möglichkeiten, die Trophäen zu bekommen. Und im Prinzip ist es am Ende genau das. Ne, jeder Witcher versucht so ein bisschen für sich die Trophäen zu sammeln. Das ist jetzt auch bei dem Spiel, also wir sprechen bei Brettspielen oft so von Spielerinteraktion, ne? Also wie viel interagiere ich wirklich miteinander auf quasi beim Brettspielen? Kann ich irgendwie meinem Gegner ja in dem Fall, weil ich spiele ja dann jetzt eben für den Fall gegen Nick, ne? Weil es geht ja darum, wer von uns beiden gewinnt, meinem Gegner irgendwie bewusst irgendwie Knüppel zwischen die Beine werfen und es ihm irgendwie das Leben schwieriger machen. Und Nick, interessiert mich auch deine Meinung, aber ich würde sagen, da ist das Spiel eher sehr flach unterwegs. Also jeder spielt eigentlich eher so vor sich hin, guckt, dass er seine Quests erfüllt. Natürlich kann man dem anderen mal was wegnehmen. Man hat auch die Möglichkeit, den anderen anzugreifen, dann dadurch auch eine Trophäe zu gewinnen. Das geht schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit guckt, also so eine Entscheidung hat im Sinne von, oh, bringe ich mich selber voran oder störe ich den Gegner? Das passiert eher nicht, sondern man guckt einfach eher, dass man schnellstmöglich sein eigenes Ziel erfüllt.
Ja, stimme ich dir zu. Es ist wirklich so, dass man da wenig Einfluss drauf hat. Also man kann den Gegner nicht so richtig davon abhalten, Dinge zu tun. Man kann halt mal versuchen, ein Monster zu töten, bevor wer anders dahin kommt, weil man so ein bisschen eine Idee davon hat, was die anderen vielleicht verfolgen, weil man so, ja, im Englischen heißt das Trails, also so ein bisschen die Spuren lesen kann von einem Monster, um dann halt einen Vorteil im Kampf zu haben. Das heißt, wenn jemand so auf so einen Trail hinarbeitet oder den schon gefunden hat, dann weiß man, dass er okay ist, vielleicht zu dem Monster, was eher im Wald lebt, geht, dann gibt's aber nur ein Monster pro Regionstyp. Das heißt, wenn du jetzt, Paul, schon das Waldtrail gefunden hast, dann war mir klar, dann arbeitest du wahrscheinlich darauf hin, das Monster da angreifen zu wollen. Das heißt, dann kann ich versuchen, da hinzugehen und das vor dir erlegen. Dann verpufft dieser Aufwand, den du halt reingesteckt hast, um diesen Trail zu finden, weil der dann halt einfach abgeworfen wird und dann für das nächste Monster nicht mehr anwendbar ist. Aber das ist halt wirklich das Maximum, was man da an Einfluss eigentlich auf die anderen hat. Auch das Kämpfen gegeneinander ist jetzt nicht so, dass man dann den anderen Witcher besiegt und der dann aus dem Spiel ausscheidet oder so. Das ist eigentlich, da gibt's eine kleine Strafe fürs Verlieren, aber die ist eigentlich, also das ist schon ein Hindernis, aber die ist jetzt nicht spielentscheidend, sag ich mal. Ne? Von daher ist es schon so, wie du es beschrieben hast, dass wir wirklich viel aneinander vorbeigespielt haben. Jeder hat so sein eigenes Ding gemacht und ja, deswegen hat es sich eher wie ein nebeneinander herspielen angefühlt, als so ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Man spielt gegeneinander, ne? Das hat irgendwie nicht so richtig, dieses Gefühl ist nicht so richtig hochgekommen.
Ja, vielleicht kleine Erläuterung noch zum Verständnis von eurem Moderator. Wenn sich die Leute fragen, ja, aber wieso arbeitet der Paul auf irgendeine Monsterspur, eine Monsterfährte hin, wenn der andere ihm dann einfach schnell zuvorkommen kann? Die geben einen Kampfvorteil. Also wenn man das vorher, das ist wie so eine Mini-Quest-Reihe, man erfährt irgendwo, dass es da einen Informanten gibt, dann muss man zu der Stadt reisen, wo der Informant ist, der sagt einem dann so, ja, ich weiß was über dieses Monster Und das gibt einem dann einen Kampfvorteil. Das heißt also, wenn man das vorher abhakt und erst dann zu dem Monster geht, dann ist halt einfach die Siegeswahrscheinlichkeit höher. Und das Interessante, Strategische dabei ist jetzt sozusagen, dass das Spiel dadurch natürlich jetzt auf den Mitspieler so ein bisschen den Druck ausübt, zu sagen, du kannst jetzt da hingehen und versuchen, das Monster schon mal vor ihm abzufarmen, aber dann hast du nicht die Zeit, jetzt dir vorher, außer du hast vorher schon diesen Trailmarker irgendwo anders erworben, aber sonst musst du halt mit dem quasi dem Malus da reingehen oder ohne den Vorteil, wie man es sehen will.
Das ist absolut richtig, genau. Das ist dann immer so eine Risikoabwägung. Traue ich mir zu, es trotzdem zu schaffen? Habe ich vielleicht andere Vorteile? Habe ich irgendwelche Tränke, um dann einen Vorteil im Kampf zu haben, der diesen Malus, dass ich quasi als, also es funktioniert so, dass wenn ich diesen Trail nicht habe, dann greift das Monster zuerst an. Habe ich diesen Trail, darf ich meinen ersten Zug machen? Und ja, dann muss ich ja gucken, kann ich das irgendwie ausgleichen? Habe ich trotzdem eine Chance gegen das Monster? Das gibt ja auch noch, wie gesagt, verschiedene Stufen von den Monstern. Das heißt, bei einem Stufe 1 Monster ist es vielleicht so, dass man sich denkt, naja gut, der ist eh nicht so hart, da kann ich drauf verzichten, während es bei einem Stufe 3 Monster dann auch schon mal ja gefährlich sein kann, das darauf anzulegen. Aber der Vorteil ist natürlich, dass ich dann wirklich dem anderen Spieler die Vorbereitungszeit, die er reingesteckt habe, wieder zunichte mache. Das ist jetzt auch nicht unendlich riesig, dieser Vorteil, aber immerhin eine Überlegung wert, ob man das macht oder nicht.
Dann können wir ja bei der Gelegenheit vielleicht einfach mal direkt darüber sprechen, wie der Kampf in dem Spiel funktioniert. Weil da hatte ich so das Gefühl, das ist ja fast schon noch einer der interessantesten Elemente in dem Ding, oder?
Ja, ist zumindest nichts, was man jetzt schon 5000 Mal in anderen Spielen gesehen hätte. Also ihr habt euer Deck, ihr habt ein Kartendeck, jeder Spieler hat sein eigenes Kartendeck. Erstmal habt ihr jede Runde die Möglichkeit, das Deck weiter aufzuwerten. Das ist im Prinzip das, was Nick sagte. Das ist das Deckbuilding. Das heißt, ohne das jetzt im Detail zu erklären, ihr habt eine Art Kartenshop. Das klingt jetzt epischer, als es ist. Das sind 5 Karten, die immer frei ausliegen, glaube ich. Und ihr könnt euch eine davon aussuchen und nehmt die quasi in euren Kartenstapel mit rein, euer Kartendeck. Und wenn der Kampf stattfindet, zieht ihr eine gewisse Anzahl von Karten, könnt die dann entsprechend spielen. Und das Monster hat genauso ein Kartendeck und geht durch das Kartendeck durch. Und wer quasi zuerst keine Karten mehr hat, der hat quasi verloren den Kampf. Also so die grobe Mechanik, und ihr als Spieler habt quasi eure Karten auf der Hand und die Karten haben einmal verschiedene Aktionen, zum Beispiel ihr könnt im nächsten Zug eine Karte mehr ziehen, wenn ihr sie ausspielt, oder ihr macht einen Schaden, noch ein paar andere Beispiele, und man muss es versuchen, sogenannte Kombos zu schaffen. Also ich glaube, so heißt es, Nick, korrigiere mich sonst gleich. Und zwar mit den Farben. Das heißt, ihr habt auf der linken Seite der Spielkarte immer so eine Farbe drauf mit diesem Symbol, was ich gemeint habe. Zum Beispiel eben ein Schaden. Das ist da meinetwegen lila. Und dann sind das noch so kleine wie so Karteireiter rechts daneben. Und dann müsst ihr meinetwegen noch in gelb. Und dann müsst ihr noch eine gelbe Karte da ranlegen. Dann wird es eine Kombo. Dann hat die gelbe Karte vielleicht noch so einen roten Karteireiter daneben. Dann könnt ihr da noch eine rote Karte anlegen. Und so habt ihr quasi die Möglichkeit, immer mehr Karten auszuspielen, wenn ihr die richtigen Karten auf der Hand habt. Ihr habt durch dieses Deckbuilding, durch diesen Minishop auch die Möglichkeit, vielleicht so ein bisschen vorzuplanen, welche Kartenfarben ihr noch braucht vielleicht mehr oder von welchen ihr vielleicht auch nicht braucht. Also ein bisschen Möglichkeit hat man, sich das auch gut vorzubereiten. Ein bisschen Glück ist natürlich trotzdem dabei, welche Karten ihr zieht. Und dann haut ihr quasi möglichst viele Kombos raus mit möglichst viel Schaden und macht dem Monster einen gewissen Schaden. Das Monster wirft dann auch entsprechende Karten ab. Und dann ist das Monster dran. Das Monster wird quasi gesteuert von einem anderen Spieler. Also in meinem Fall war das dann Nick, wenn ich gegen Monster gekämpft habe. Gesteuert klingt aber jetzt auch sehr hochtrabend. Also es gibt da eigentlich jetzt keine großen taktischen Möglichkeiten, sondern das Einzige, was der andere macht, der den Gegner steuert, ist quasi zu sagen, ich glaube, es ist Charge und das andere weiß ich gar nicht.
Beißen ist das andere.
Genau, richtig. Also das heißt eigentlich nur oben oder unten. Das ist im Prinzip nur eine Ansage, die man machen muss, ob die Fähigkeit oben auf der Gegnerkarte oder unten genutzt wird. Das muss man auch machen, bevor die Karte gezogen wird. Ich kann mir also nicht das Stärkste aussuchen, sondern ich sage quasi oben oder meinetwegen beißen und dann ziehe ich die Karte und dann lese ich vor, was das Monster macht. Das wird dann entsprechend auch ausgeführt und dann ist der Spieler wieder dran, bis, wie gesagt, einer von beiden keine Karten mehr hat. So funktioniert der Kampf. Und ja, der hat sich eigentlich, fand ich, ganz zügig und cool runtergespielt, der hat schon Spaß gemacht, ist auch ein cooles Element. Ja, ist halt die Frage so mit diesem Deckbuilding. Ich bin da jetzt persönlich nicht so der größte Fan von in diesem Spiel, weil, ist aber eine sehr subjektive Meinung, weil ich finde, man kann das halt sehr schnell zerdenken. Also man kann natürlich sehr lange, sehr schnell anfangen, wirklich das mathematisch durchzuoptimieren, sein Deck. Dann habe ich natürlich auch einen Vorteil dem anderen gegenüber. Das passt aber eigentlich auch wiederum nicht so richtig zu dieser Abenteuer, schnell mal zusammen spielen Mentalität des Spiels. Ja, das beißt sich aus meiner Sicht so ein bisschen, ne? Weil wenn ich wirklich sehr, sehr gut Powergame, sage ich mal, und wirklich viel überlege, welche Karten jetzt in dem Deck wirklich gut Sinn ergeben, dann zieht sich das natürlich auch ein bisschen länger hin. Und das passt dann irgendwie nicht so gut zum Spiel. Von daher, das Kampfsystem an sich macht Spaß, spielt sich schnell runter. Aber ich bin nicht so der größte Fan von so einer Deckbuilding-Mechanik in so einem Genre.
Vielleicht dröseln wir es noch ein bisschen auf, damit man das nochmal so, ich glaube, wenn man es in einzelne Elemente zerlegt, noch ganz kurz, bevor auch noch Nick mit seinem Fazit kommt, dann wird es besser nachvollziehbar. Also das Erste, was ich ganz interessant finde, ist, dass die Lebenspunkte sind alle Karten, die du nicht auf der Hand hast. Also da wird der Stapel der abgeworfenen Karten und der noch zu ziehbaren Karten sozusagen zusammengenommen. Und das ist dann deine Lebenspunkte-Leiste, ne? Und je nachdem, was du an Treffern kassierst, werden davon eben Karten abgezogen, bis hinterher keine Karten mehr übrig sind. Das schließt auch deine Handkarten mit ein. Wo ich mir zum Beispiel auch vorstelle, das würde ja dann so ein, vielleicht als taktisches Element sogar diese Witcher-Kämpfe erfassen, dass man sich denkt, ich kann jetzt gegen den Paul kämpfen und wenn ich dann gewinne und den so richtig vermöble oder sowas, dann ziehe ich ihm alle Handkarten ab damit, oder?
Also generell hast du es einfach richtig erklärt, ist glaube ich aber jetzt nicht so, also es ist jetzt nicht die Intention, wenn man gegen jemanden kämpft, um diese Handkarten demjenigen wegzunehmen. Ich müsste jetzt auch tatsächlich nochmal nachgucken, was ich glaube nämlich am Ende des Kampfes zieht man sogar wieder nach, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist auf jeden Fall so, dass du ja deine Handkarten im Kampf, also die werden, dein komplettes Deck wird halt neu gemischt. Bis auf die Karten, die du halt auf der Hand hast. Und dann wirst du halt nach und nach durch dieses Deck durchgehen. Das heißt, jede Runde, wo du Karten ausspielst, ziehst du danach wieder welche nach von dem Nachzugstapel, der gleichzeitig deine Lebensenergie ist. Und genau, in der Regel endet es halt dann damit, dass einer von beiden oder halt im Worst Case beide gleichzeitig keine Karten mehr auf der Hand und in dem Nachzugstapel haben.
Und ist jetzt auch, also wenn der Kampf vorbei ist, wird es auch wirklich wieder resettet, bin ich mir ziemlich sicher. Also es ist nicht so, dass du dann irgendwie jetzt einen Nachteil dadurch hättest, dass du schaffst, ach, ich habe den Paul nicht besiegt, aber ich habe ihm ganz viele Lebenspunkte abgezogen, wenigstens das ist dann egal. Also das beim nächsten Kampf wird das einfach wieder resettet.
Okay, also das heißt, selbst das mit den Handkarten ist dann egal. Das heißt also, die einzige, ist das wenigstens eine taktische Erwägung, dass man da sitzt und sagt so, oh, wenn ich jetzt aber hier rumlaufe mit dem Maximum von 7 Handkarten, habe ich hinterher entsprechend weniger Lebenspunkte im Stapel oder ist das auch irrelevant?
Also da es so ist, dass du dein Nachzugstapel / Lebenspunktestapel ist ja nur das, was du halt zusätzlich auf die Hand ziehst im Kampf. Und das heißt, wenn der leer ist, hast du nicht sofort verloren, sondern hast wirklich erst verloren, wenn auch deine Handkarten aufgebraucht sind. Dementsprechend ist das eigentlich egal, ob du die Karten auf der Hand hast oder im Nachzugstapel, beziehungsweise ist natürlich eigentlich immer besser, sie dann auf der Hand zu haben, weil du sie dann auch wirklich spielen kannst. Von daher ist das eigentlich keine taktische Entscheidung dann, nee.
Ach, stimmt, ja. Da habe ich auch noch idiotisch gedacht. Ja, krass. Ich habe mir vorgestellt, dass das viel, viel mehr so in diese Abwägung reingeht. So, oh ja, Lebenspunkte hier oder lieber Karte dort oder sonst irgendwas. Aber dann spielt das gar nicht so eine große Rolle, wie ich mir das so vorgestellt habe.
Ja, es ist halt maximal, dass du sagst, okay, wie viele Karten spiele ich in meinem Zug? Ne? Also lohnt es sich, diese Karte jetzt zu spielen, um den Angriff auszuführen oder die Aktion, die auf der Karte steht, versus ich habe dann einen Lebenspunkt weniger. Ne? Das ist halt die Abwägung, die man während des Kämpfens hat. Ne? Du kannst natürlich sagen, ah, ich spiele möglichst viele Karten mit einer riesenlangen Kombo, aber dann spiele ich quasi auch meine Lebenspunkte aus. Das kannst du vielleicht so sagen. Ne? Das ist so die gute Balance zwischen Angriff und Defensive. Wann blocke ich? Wann greife ich an? Wie aggressiv will ich vorgehen? Wie defensiv will ich vorgehen? Das ist so die taktische Komponente, weil wie gesagt, die Karten, die Schaden machen, gleichzeitig auch meine Lebenspunkte sind. Das kann man schon sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie von dem Kampf noch was nachträgt oder sowas und dann sagt, ach, ist ja aber ganz angeschlagen, der Witcher, und im nächsten Kampf hat er jetzt nicht mehr so viel Kraft. Irgendwie sowas gibt es nicht.
Genau, ich habe immer nochmal nachgeschaut, um sicher zu gehen. Es ist wirklich so, dass der angegriffene Witcher auch immer Karten nachzieht. Und dementsprechend hat er keinen wirklichen Nachteil. Also wenn er sogar gewinnt, zieht er auf 4 auf. Und wenn er verliert, zieht er auf 3 auf. Das heißt, das ist eigentlich so die normale Ausgangssituation, die man am Ende der Runde eh hat. Von daher, damit kann man ihn jetzt nicht wirklich schaden.
Okay. In meinem Kopf war das alles viel spektakulärer als in der Realität. Das heißt also, die strategische Komponente ist tatsächlich eigentlich vorwiegend wirklich vorher, so wie es Paul auch beschrieben hat, dass ich dann halt, also ne, am Ende der... Also wenn ich dran bin oder am Ende der Runde, wird ja für jeden auf mindestens 3 Handkarten aufgezogen, wenn man weniger hatte. Und dann kannst du halt an diesen Marktplatz gehen, da liegen dann eben diese 6 Karten aus. Die liegen auf bestimmten Feldern, die sie dann auch ein bisschen teurer machen. Und dann kannst du da quasi Karten so ein bisschen kaufen, indem du andere Karten dafür abwirfst. Ne? Also wenn die auf dem teuersten Feld liegen und eine teure Karte sind, kann es sein, dass du alle Handkarten abwerfen musst, um nur diese eine Karte zu kriegen, und andere sind halt quasi so for free, wenn du so willst. Und dann achtest du drauf, dass du halt so ein, wirklich eine gute Kombo vielleicht schon mal auf der Hand hast, oder? Gibt es da überhaupt noch andere Erwägungen, außer dass du darauf achtest, dass diese Kombo-Farben gut passen?
Ja, das ist also auf jeden Fall der Teil, der dieses Spiel zu einem Deckbuilder macht. Ne? Das ist natürlich einerseits die Abwägung, was will ich nächste Runde benutzen, weil es wirklich so funktioniert, dass ich jetzt die Kartenkosten bezahle ich ja, indem ich Karten abschmeiße. Und das heißt, wenn ich eine teure Karte kaufe, hast du ja gerade schon beschrieben, kann es passieren, dass ich dann am Ende keine Karte auf der Hand habe, außer die, die ich gerade neu gekauft habe. Die kann dann zwar im Kampf sehr stark sein, aber läuft dann halt in der Erkundungsphase, die vor den Kämpfen stattfindet, darauf hinaus, dass ich nur eine Aktion habe. Ich kann mich also wirklich nur ein Feld weit bewegen. Und das ist natürlich schon eine Abwägung, die man dann treffen muss, ob es einem das wert ist. Das ist natürlich langfristig trotzdem ein Vorteil, wenn ich dann diese starke Karte im Deck habe. Die kommt ja dann mehrfach vor. Ne? Also die, immer wenn ich mein Deck neu mische, kann sie ja wieder gezogen werden in einem Kampf. Dementsprechend ist das eher eine langfristige Investition. Und deswegen muss man dann halt einfach abwägen, lohnt sich das jetzt gerade, das zu machen? Kaufe ich eine teure Karte? Will ich jetzt zum Beispiel vielleicht in der nächsten Runde direkt kämpfen, ohne mich vorher bewegen zu müssen? Dann kann es sich mehr lohnen. Wenn ich jetzt aber vorhabe, nächste Runde irgendwie eine Städtereise zu machen und auf das andere Ende der Karte laufen möchte, dann ist es vielleicht schlauer, ich habe drei Karten, also auf drei Karten aufgezogen und kaufe mir eine Karte, die nichts kostet, das gibt's ja auch. Dann habe ich nächste Runde also vier Karten, also eine Aktion mehr, als ich sonst vielleicht hätte. Und das ist so ein bisschen die Abwägung, ob man da eher langfristig plant oder kurzfristig. Und ja, generell ist es auf jeden Fall immer ein Gewinn, eine Karte zu ziehen. Also das ist unabhängig von den Kosten, die sind ja dann, die Karten, die man abgibt, sind auf dem Discard-Stapel. Das heißt, die sind ja nicht aus dem Spiel raus. Aber mehr Karten haben bedeutet halt immer auch mehr Lebenspunkte in den Kämpfen.
Ja. Und die Karten selber, die haben nur diese Effekte, die kommen nur im Kampf wirklich zum Einsatz, oder? Es ist nicht so irgendwie, dass das jetzt noch eine Karte ist, die, weiß ich nicht, mit dieser Karte kannst du drei Fortbewegungspunkte oder drei Schritte machen über die Karte, anstatt nur einem. Solche Spezialeffekte wie auf so einer Magic-Karte oder so gibt's da nicht großartig, außer dass du dann halt, wenn du die im Kampf ablegst, dann haben sie diese Effekte mit, es macht einen Schaden, es macht zwei Schaden oder es, keine Ahnung, es macht irgendwie Schildpunkte nochmal hoch oder du kannst mehr Karten nachziehen, solche Geschichten. Aber das ist schon relativ begrenzt und auch nur für den Kampf, oder?
Das ist richtig. Also auf den Karten gibt es eigentlich nur zwei Informationen. Einmal das Icon, was zum Reisen relevant ist. Dann ist da zum Beispiel ein Wald abgebildet. Dann erlaubt es dir, in eine Region zu reisen, die Region Wald ist. Und dann unabhängig davon gibt es halt nochmal diesen Bereich, der für den Kampf relevant ist. Und das sind auch wirklich nur diese Icons, die Paul schon beschrieben hat. Das heißt, da sind irgendwie ein Schaden drauf oder eine Karte nachziehen oder ein Schild oder so. Aber die sind dann auch wirklich nur im Kampf relevant. Und auch nur, wenn man sie halt entweder in dem Bereich hat, der immer triggert, oder in diesem Karteikartenreiterbereich, der für diese Kombos relevant ist. Und ansonsten haben die keinen weiteren Effekt, nein.
So ein super simplifiziertes Deckbuilding dann, ne?
Ja, kommt natürlich immer darauf an, womit man es vergleicht, ne? Also dadurch, dass man diese Kombos mit diesen Farben irgendwie so ein bisschen planen muss, ist das ja schon was, wo man sich Gedanken machen muss, ne? Das heißt, am Anfang ist es so, habe ich das Gefühl, dass die Decks relativ gleichmäßig verteilt sind. Ich habe sie mir nie auseinanderklamüsert, und alle mal verglichen, aber gefühlt haben die alle eine gute Verteilung. Ich glaube, es gibt 5 verschiedene Farben, man hat, glaube ich, 10 Karten. Ich glaube, es kommt ungefähr hin, dass man von jeder Farbe 2 hat in jedem Deck. Mag sein, dass es da mal eine Schule gibt, die dann eine Karte mehr von der einen Farbe und eine weniger von der anderen hat. Aber so im Groben sind die eigentlich relativ gleichmäßig verteilt. Aber es ist natürlich schon schlau, dann im Laufe des Spiels sich so ein bisschen zu entscheiden, welche Farbe favorisiere ich. Damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wenn ich Handkarten im Kampf ziehe, dann die passenden Kombos kommen. Also wenn ich dann zum Beispiel ganz viele Karten habe, die eine Kombo-Möglichkeit mit einer grünen Karte haben, ist es natürlich schlau, wenn ich auch grüne Karten im Deck habe und die nicht alle immer rausgeschmissen habe, ne? Und dann mich auf andere Farben spezialisiert habe. Und das muss man halt schon so ein bisschen bedenken. Aber ich muss sagen, weil man insgesamt auch nicht so super viele Runden spielt, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es gar nicht so viele Möglichkeiten gab, das Deck jetzt wirklich so richtig durchzuoptimieren. Mit der Mischung, dass man halt nicht unendlich viele Karten auf der Hand hat und es natürlich einfach passieren kann, dass man Pech hat und das heißt, man hat sich einen super Plan für sein Deck überlegt und zieht dann einfach nur Sachen, die dann nicht so gut passen. Ist es aber auch einfach so, dass man halt nicht genug Karten im Spiel kaufen kann, dass man wirklich da so eine richtige Strategie, finde ich, gut verfolgen kann. Es wirkt für mich so ein bisschen oberflächlich, das System. Das liegt natürlich auch daran, dass in diesem Markt, wo man diese Karten kaufen kann, nur 5 offen liegen. Also es ist mir mehrfach passiert, dass ich dann gesehen habe, okay, ich brauche jetzt eigentlich unbedingt mal eine gelbe Karte, weil ich da ganz viele Kombo-Möglichkeiten habe. Und es liegt einfach keine gelbe Karte aus. Dann kann ich da auch nichts machen. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich zahle jetzt mehr und ziehe eine gelbe, sondern dann ist es halt einfach die Auswahl ist halt die Auswahl. Und im Worst Case ist es dann so, ich kaufe eine, die ich nicht so toll finde. Dann ist Pauls Zug, er deckt eine neue Karte auf, die ist gelb. Und Paul denkt sich, ach cool, da ist endlich mal eine gelbe Karte, kauft sie. Und dann bin ich wieder dran und dann liegt da wieder keine gelbe. Das kann halt passieren, ist halt einfach ein gewisser Zufallsfaktor.
Ja, und ich hab, man kann sich ja, auch nicht verskillen oder sowas, ne? Also es ist schon so im Sinne von, dass ich jetzt irgendwie total doof mir die Karten aussuche. Klar, also wenn man das bewusst macht, schafft man das bestimmt, aber wenn man jetzt einfach danach vorgeht und sagt, ach, die Karte sieht cool aus, die nehme ich jetzt, dann wird man das Spiel nicht direkt verloren haben. Also, ne, es gibt schon, wie gesagt, einen kleinen taktischen Vorteil, wenn man das clever macht. Man kann es auch, dabei bleibe ich auch überdenken, was ich vorhin meinte, und sicherlich da ewig 2 Minuten dran rumgrübeln jedes Mal. Aber es ist schon eher darauf ausgelegt, dass man das relativ schnell entscheidet.
Welche Rolle spielt der Charakterlevel dabei? Also nur nochmal, ist es so, wie Pauls vorhin gesagt hat, es gibt also 4 Attribute, die man steigern kann. Es gibt Kampf, es gibt Verteidigung, es gibt Alchemie und dann kann man diese Spezialfähigkeit, das ist tatsächlich auch nochmal ein Attribut, das man steigern kann. Ich vermute mal, das wird ja auch dann, ne, irgendwie im Kampf wirksam. Die Frage ist, wie?
Genau, also man muss vielleicht das Charakterlevel davon nochmal ein bisschen abkoppeln, weil das quasi einfach nur der mehr oder weniger der Durchschnitt ist. Also wenn ich alle meine Fähigkeiten auf Stufe 2 steigere, dann ist mein Charakter auch Level 2. Das hat erstmal keine direkten Auswirkungen, außer dass ich beim Level-Up quasi eine zusätzliche Karte ziehen darf, was halt ein netter Bonus ist, weil dadurch kann ich halt eine Aktion mehr in dem Zug machen. Aber das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie mit Level 2 plus 10 Leben bekommt oder so, ne? Sowas gibt's halt nicht. Also relevant ist im Kampf dann wirklich die Stufe der einzelnen Fähigkeiten und die verschiedenen Fähigkeiten, was ich, möchtest du das kurz erklären, Paul, oder soll ich?
Mach gerne.
Genau, also dann gibt es halt den Kampfwert, der beeinflusst, wie viele Karten ich nach jeder Kampfrunde ziehen darf. Das heißt, meine Handkarten sind ja begrenzt und wenn ich da jetzt eine coole Combo ausgespielt habe, habe ich eventuell meine ganzen Handkarten rausgepulvert in einer Runde und dann entscheidet der Wert, den ich auf Kampf habe, wie viele Karten ich bekomme für die nächste Runde. Dann gibt es den Verteidigungswert. Das ist so ein quasi so ein kleines, so ein Schild-Icon, was man auch auf seiner Playmat platziert, was quasi so Schaden verhindern kann. Das heißt, wenn der Gegner jetzt so eine Bissattacke macht und die macht 3 Schaden, ich habe 2 Schild, dann reduziere ich erst meinen Schildwert auf 2 auf 0 und den einen Schaden, der noch durchgeht, dafür muss ich eine Karte abschmeißen. Und der regeneriert auch nicht während des Kampfes, außer man spielt gezielte Fähigkeiten aus, die so einen Schildwert steigern. Und wird erst am Ende des Kampfes resettet. Dann gibt's noch Alchemie. Das ist eigentlich, die Hauptfunktion ist eigentlich, wenn ich das steigere, kriege ich eine Potion-Karte, einen Trank. Das passt ja, finde ich, auch ziemlich gut bei Witcher rein, weil es ja auch so ein Theme von denen ist, dass sie diese komischen Mixturen mixen, die normale Menschen gar nicht trinken können, weil die halt super giftig sind. Nur die Witcher vertragen die und das haben sie halt darüber ein bisschen abgebildet. Und der Wert sagt auch gleichzeitig aus, wie viele Tränke man pro Kampf einsetzen kann. Aber hauptsächlich geht's, finde ich, darum, dass man halt, wenn man das steigert, sofort so einen Trank bekommt. Und dann gibt's halt die Spezialfähigkeit, die ist halt von der Schule abhängig. Bei mir war es zum Beispiel so, bei der Bear School durfte ich dann einmal meinen Schildwert im Kampf resetten, was natürlich dann ganz nice war.
Jo. Die Potions, also diese Tränke, die man da haben kann, kannst du mal ganz kurz so ein bisschen erzählen, was haben die so für Effekte? Ist da was Spektakuläres mit dabei oder ist es auch nur der Schildregenerierungstrank?
Also die sind auf jeden Fall abwechslungsreich, das heißt, es ist ein Deck, ich würde mal tippen, so um die 30 Karten. Es sind nicht 30 verschiedene Tränke, das heißt, man hat schon so ein paar, die sich dann wiederholen, die sind dann irgendwie 2-3 Mal drin, aber es ist auf jeden Fall so, dass die so ein bisschen Abwechslung reinbringen in den Kampf und auch wirklich einen spürbaren Vorteil. Teilweise sind die dann halt auch so ein bisschen situativ, also es gibt dann zum Beispiel einen Trank, der erlaubt dir, einen Schaden zusätzlich zu machen, aber nur, wenn du keine Combo spielst. Das heißt, wenn du nur eine Angriffskarte spielst, dann darfst du halt diesen Trank ausgeben, um dann noch einen zusätzlichen Schaden zu machen. Wenn du jetzt eine größere Combo gespielt hättest, kannst du den halt nicht einsetzen. Und ja, da gibt's einfach noch ein paar andere, die dann einfach zusätzliche Boni reinbringen, die dann manchmal so ein bisschen situativ halt passen. Also ich hatte zum Beispiel vorhin einen, glaube ich, da, wenn ich 3 Karten gespielt habe, konnte ich noch einen Trank einsetzen und so. Und das, ja, generell bringt das noch so ein bisschen Würze in den Kampf.
Okay. Und das ist es im Großen und Ganzen doch eigentlich schon, oder? Also viel mehr steckt in dem Kampf dann auch nicht mehr drin, oder?
Nee, im Kampf steckt sonst wirklich nicht viel mehr drin. Also ich muss sagen, gerade das Verhalten der Monster, das hat Paul ja vorhin eigentlich auch schon gut erklärt, fand ich aber echt ernüchternd, als wir das dann gespielt haben, weil das dann einfach, also diese Prämisse, dass der andere Spieler dann entscheidet, was das Monster macht, klang erstmal ganz cool, wenn man das Gefühl hatte, okay, man kämpft jetzt wirklich gegen den anderen Spieler, also auch nicht, wenn es den anderen Witcher, aber zumindest man macht was gegeneinander und der andere entscheidet auch irgendwas. Aber das ist halt einfach wie Münze werfen, ne? Also du weißt nicht immer, dass die eine Fähigkeit stärker ist oder dass die andere irgendwie eine Sonderfunktion hat oder so, sondern das ist einfach komplett random. Das heißt, man könnte genauso gut eine Münze schmeißen oder einen Würfel werfen. Das ist völlig egal, ob das jemand menschlich entscheidet oder es gibt ja auch einen Solo-Modus, den ich ein paar Mal gespielt habe. Da würfel ich halt auch einen Würfel und das kommt aus der Hebe hinaus, ne? Mal liegt man richtig und macht dem anderen deswegen mehr Schaden, mal liegt man halt falsch und hat dann die schlechtere Fähigkeit gewählt. Das ist, ja, ich würde fast sagen, ein bisschen primitiv, weil dann auch die Fähigkeiten der Monster häufig sehr einseitig sind. Das ist dann wirklich halt entweder die Oberfähigkeit macht 5 Schaden und die untere macht 3. Da passiert jetzt nichts, ne? Da kann man jetzt nicht so richtig dann drauf reagieren oder irgendwie, da entsteht nicht dieses Gefühl, dass der Witcher wirklich die Kreatur gut kennt und irgendwie sich darauf vorbereitet hat auf den Kampf, ne? In den Spielen kann man ja dann auch irgendwie so verschiedene Öle und Potions und sowas craften, die dann spezifisch gegen einzelne Monster sind. Und dieser Effekt tritt dadurch gar nicht ein, weil die Monster alle sehr generisch wirken.
Sind die auch alle gleich oder gibt's irgendwie spezifische Monsterkarten? Nee, die haben das gleiche Deck alle, oder?
Genau, also die Monster selber haben eine Karte, die quasi das Monster selber abbildet. Da ist dann das Bild drauf, wie die Kreatur aussieht. Da ist die Anzahl Lebenspunkte drauf. Das heißt, die haben auch nicht alle gleich viele Leben. Gerade die Stufe 1 Monster haben natürlich weniger Leben als die Stufe 3 Monster zum Beispiel. Und sie haben eine Fähigkeit, die in der Regel aber nur initial einmal triggert. Also zum Beispiel habe ich vorhin gegen Ghouls gekämpft. Da war es dann so, da kannst du in der ersten Runde ihnen maximal 2 Schaden machen. Jeder weitere Damage, den du auf deiner Combo ausgespielt hast, wäre dann verpufft. Und so in der Richtung sind diese Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht mehr, es gab dann auch noch eine, die dann, wenn sie wenig Leben hatte, weniger Schaden bekommen hat und so. Aber das ist wirklich, das ist nicht so, das ist jetzt die Taktik extrem beeinflusst, ne? Also gerade mit den Ghouls, das Beispiel, ist ja, glaube ich, klar, was man da macht. Da spielst du in der ersten Runde halt maximal 2 Schaden aus. Das ist natürlich schon eine Einschränkung, aber ja, das ist jetzt nichts Großes, ne?
Oder du musst vielleicht sich das hinnehmen, weil es dich, wenn er zwingt, also wenn du sonst deine Combo kaputt machst, indem du was ausspielst.
Ja, also es ist in der Regel eigentlich immer schlauer, die Karten auf der Hand zu behalten, wenn sie sich nicht lohnen auszuspielen, weil du halt gerade, wenn du am Anfang bist und der Combat-Wert noch nicht so hoch ist, ziehst du ja einfach nicht so viele Karten nach, dann ist halt einfach schlauer, du behältst so viel auf der Hand wie möglich und spielst nur so viel aus, wie es gerade was bringt. Also das klingt jetzt ein bisschen sehr negativ, aber es ist auf jeden Fall, gerade finde ich im Vergleich mit Witcher 3, wo man auf den hohen Schwierigkeitsgraden so viel Sachen machen konnte, um sich auf Kämpfe vorzubereiten, das bildet das Spiel, finde ich, nicht besonders gut ab.
Es ist halt so ein bisschen so ein Grundkonflikt, finde ich, bei dem Spiel. Es ist ja ein Spiel von 1 bis 5 Spielern und wir haben es jetzt ja zu zweit gespielt, da geht das natürlich noch, dann muss ich halt bei dem Kampf von Nick zuschauen und steuere ja auch die Kreatur zumindest so ein bisschen, also sehe ja zumindest, wie viele Karten hat Nick, wie viele Karten hat die Kreatur noch, also ich bin so ein bisschen involviert. Aber wenn ich das zu 4 oder 5 spiele, haben wir jetzt nicht, aber stelle ich mir vor, dann habe ich ja einfach auch viel, viel mehr Kämpfe automatisch, weil alle Witcher natürlich gegen irgendwelche Monster kämpfen oder gegeneinander kämpfen. Und dann habe ich ja auch einfach viel Downtime vielleicht, weil ich in diesem Kampf gar nicht involviert bin. Außer, dass ich dem Monster vielleicht die Daumen drücke oder Witcher A, weil der weniger Trophäen hat, die Daumen drücke und ich will, dass der andere ein bisschen geschwächt wird. Und daher muss das Spiel natürlich relativ schnelle Kämpfe haben, die jetzt halt auch nicht länger als, ich sag mal, 5 Minuten pro Kampf dauern können, weil sonst wäre das einfach zu langweilig und würde sie zu lange ziehen. Aber diese kurzen Kämpfe passen wiederum aus meiner Sicht nicht richtig zu diesen epischen Kämpfen, die das Spiel ja eigentlich vermitteln will, weil das sind ja nicht irgendwelche Ratten, gegen die ich da kämpfe oder sowas oder, keine Ahnung, irgendwie irgendein Skelett, irgendwas Billiges, sondern das sind ja schon epische Kreaturen und da passt das wiederum nicht irgendwie zu. Und das ist so ein bisschen was, finde ich, wo das Spiel jetzt einfach mit der Spielmechanik nicht so richtig perfekt passt, schafft diese epischen Kämpfe auch rüberzubringen, weil sie einfach nicht so lange dauern dürfen.
Das heißt auch, deine episch bemalten Miniaturen, die kommen dann nur als Markierung zum Einsatz, wo das Monster gerade abhängt, oder?
Ja, das ist so. Also wir hatten vorher schon gemischtes Feedback aus der Community bekommen, ob die sich lohnen, die Miniaturen, oder eher nicht. Ich bin ein großer Fan davon und bei mir war es jetzt natürlich einfach auch so, habe ich ja vorhin schon erzählt, einfach ein cooles Gefühl, die Miniaturen anzumalen von Monstern, die man aus dem Spiel kennt. Aber im Spiel selber haben sie halt wenig Mehrwert, sage ich mal. Es ist nicht so wie bei einem Dungeon Crawler, wo man dann irgendwie einen Grid hat, auf dem man sich bewegt. Also wirklich so ein Raster, wo man dann entscheidet, wer sich wie bewegt. Und dann kann man sich vielleicht von hinten anschleichen oder sowas. Das gibt's hier alles nicht. Sondern es ist wirklich so, auf diesem großen Spielbrett mit dieser sehr abstrakten Karte steht dann halt einfach in einer Stadt steht dann halt einfach der Ghoul als Miniatur. Und wenn du dann halt auch in die Stadt gehst, dann stellst du halt deine Miniatur daneben und dann kämpft man, aber das ist dann alles. Das ist wirklich eigentlich nur ein Marker, dass diese Kreatur in dem Gebiet steht.
Es ist interessanter, wenn ihr gegeneinander kämpft, denn wenigstens. Weil dann ist es ja nicht so, dass da jetzt nur irgendwie so eine 50-50-Auswahl bei dem Monsterkartendeck getroffen wird, sondern dann sitzt ihr ja beide da und müsst beide überlegen, so, oh, und jetzt die Combo, dieses und jenes. Funktioniert das da besser?
Also ich würde sagen, dadurch, dass man das gegnerische Deck nicht beeinflussen kann, ist das dann doch vergleichbar, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich eine Karte spiele, die dafür sorgt, dass Paul dann irgendwie zwei Handkarten abschmeißen muss. Also außer ich mache ihm halt Schaden, da muss er was abschmeißen. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich möchte bitte in deine Handkarten gucken und dann nehme ich dir die beste Karte davon weg oder so. Oder ich kann dir irgendwie gezielt irgendwie das vermiesen, dass du deine Combo nicht spielen kannst. Weil ich sage zum Beispiel, nächste Runde darfst du keine gelben Karten spielen oder sowas. Das gibt's einfach alles nicht. Und es ist schon, finde ich, sehr spürbar, dass das Spiel hauptsächlich will, dass man gegen die Monster kämpft und dieses Witcher gegen Witcher eigentlich das Gleiche ist, nur dass man halt dann nicht neben einer Monster-Miniatur, sondern neben einer Witcher-Miniatur steht.
Es gibt ja Spiele, die sind extra, also Kartenspiele, du hast ja Magic genannt, gibt es ja ganz viele auch simplere, die sind extra dafür designt, dass ich gegen andere Spieler spiele und dafür ist das Spiel halt einfach nicht designt. Ne? Es ist, wie Nick sagt, eher designt, gegen Monster zu kämpfen und man kann halt auch gegen Witcher kämpfen und ja auch nur einmal, wenn wir zu zweit spielen, weil sonst beim zweiten Mal, wie gesagt, bringt das ja auch nichts mehr trophäenmäßig. Also es ist keine Hauptmechanik des Spiels, da gegeneinander zu kämpfen.
Okay, meine Ernüchterung nimmt zu. Wir können jetzt mal anfangen, so ein bisschen nochmal hier so das große Ganze dann zusammenzufassen. Also im Grunde, was man macht in dem Spiel ist, also man sitzt so da, man weiß, okay, ich muss Attribute maximieren und dafür gibt's diese Ausbildungsstätten. Da muss ich irgendwo hin. Irgendwo hinkommen bedeutet immer, ich muss dafür Karten abschmeißen. Ich muss vorher die Karten vielleicht auch schon passend so auswählen, dass ich halt die richtigen Karten habe für diese Reise, damit ich jetzt nicht irgendwo zwei Karten bezahlen muss oder sonst irgendwas. Und dann muss ich halt eben schauen, dass ich Monster erschlage und vielleicht zwischendrin auch mal den anderen Witcher. Und während ich dann über diese Karte reise an diesen Orten, gibt's dann eben noch diese Location-based, also diese für den Ort spezifischen Aktionen, die da möglich sind. Also da gibt's dann halt offensichtlich, korrigiert mich, aber es gibt dann halt eben erstmal die Möglichkeit, da anscheinend Würfelpoker zu spielen, wo ihr einfach gegeneinander im Grunde genommen so ein simples Würfelspiel spielt, wo es halt darum geht, ne, was würfelst du so ein bisschen hier den besten Pasch oder sonst irgendwas, wird einfach quasi die Würfelmuster gegeneinander verglichen und wer das höhere hat, wie bei Glücksspiel, der gewinnt, da werden halt Goldmünzen dafür dann eingesetzt. Das ist eine Möglichkeit. Ich glaube, man kann auch, in manchen Städten kann man, glaube ich, Karten ziehen oder vielleicht auch Karten aus diesem Marktplatz verbrennen. Gibt's da noch viel mehr an aufregenden Sachen?
Also das, was auf jeden Fall noch wichtig ist, ist, dass man diese Spurenlese-Quests quasi starten kann. Das heißt, in manchen Gebieten gibt's das, dann darf ich mir sagen, okay, ich möchte jetzt das Monster, was im Wald lebt, verfolgen. Dann nehme ich mir so ein Token. Also gibt's einfach so kleine runde Tokens, die haben auf der einen Seite eine Region, also zum Beispiel in diesem Fall jetzt Wald, und auf der Rückseite eine Zahl. Das heißt, ich nehme mir dann dieses Token, verdeckt von dem Stapel, drehe es um, dann steht da irgendwie 15 drauf und dann lege ich da eine kleine Münze drauf und dann ist das quasi so eine Mini-Quest. Dann muss ich quasi als nächstes zu diesem Location gehen, die Nummer 15 hat. Wenn ich da ankomme, darf ich dieses Token umdrehen und mir die Münze davon nehmen. Das heißt, ich habe dann quasi so einen kleinen Mini-Quest-Reward bekommen und habe jetzt diesen Trail-Token, der mir erlaubt hat, im Kampf gegen das Monster zuerst zu agieren. Das ist noch eine Mechanik, die man in so einer Location machen kann.
Genau. Oh, das Erkunden, wir haben das Erkunden ganz vergessen. Das gibt's ja auch noch. Das Erkunden muss es jetzt rausreißen. Da sind ja die Erzählquests drin. Erzählt uns vom Erkunden.
Genau. Wenn du deine Bewegungsaktion beendet hast, dann musst du erkunden. Das heißt, du kannst dich entscheiden, du machst die Erkundung in der Stadt oder in der Region. Das habe ich ja schon gesagt, das sind zwei verschiedene Decks. Ich muss sagen, gefühlt war jetzt nicht erkennbar, dass die einen irgendwie schwerer sind als die anderen oder irgendwie besonders sind. Von daher, ich habe dann immer so ein bisschen nach Lust und Laune das entschieden. Und dann zieht man also so eine Karte von diesem Stapel und da ist ein bisschen Text drauf. Es ist halt eine normale Spielkarte, dementsprechend kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie viel Text da so drauf passt. Und die erzählen halt so ein kleines Snippet. Irgendwie, man trifft irgendwie einen Bauern, der ganz unglücklich ist, weil seine Felder irgendwie verflucht wurden von irgendeiner Kreatur oder sein Kind wurde entführt oder solche Geschichten, ne, in der Richtung. Und dann gibt's immer zwei Möglichkeiten, zwischen denen man sich entscheiden kann. da steht dann nur so ein kleiner Schnipsel, also zum Beispiel, keine Ahnung, bei diesem Monsterbeispiel, du kannst dich entscheiden, du verfolgst das Monster, oder die andere Entscheidung ist, nee, du hast keine Zeit, du verfolgst deine eigentliche Quest, du lässt ihn da mit seinem Schicksal alleine, und das entscheidest du, ohne zu wissen, was die Konsequenzen sind. Dafür gibt es dann auch wieder die Mechanik, dass der andere Spieler diese Karte dir vorgelesen hat, damit nur der die Konsequenzen sehen kann, und dann sagst du also, okay, ich will jetzt den Bauern helfen, und dann liest dir dein Gegenüber quasi vor, was dann passiert. In der Regel haben die eigentlich beide immer positive Konsequenzen gehabt, mit ein paar Ausnahmen, aber es ist schon so, dass es jetzt nicht immer in dem Fall jetzt so gewesen wäre, helfen ist gut, nicht helfen ist schlecht, sondern es ist dann manchmal auch so, okay, helfen bedeutet, du kriegst vielleicht, sagen wir mal, einen Skill in Kampf geschenkt, dann steigt der um einen gratis, aber du musst, keine Ahnung, eine Karte abschmeißen oder so, oder ein Gold ausgeben oder weiß der Geier was, so in der Richtung. Und das kann aber genauso gut sein, dass diese andere Option gewesen wäre, du sagst halt, du hilfst ihm nicht, naja, dann ist das Ergebnis halt, keine Ahnung, du hast trotzdem was daraus gelernt, dass man nicht immer allen Leuten helfen muss oder so, bekommst dann halt trotzdem
den Skill ab. Ich habe ein konkretes Beispiel, das ich mir aufgeschrieben habe aus einem Video, das ich gesehen habe, wo die Karte eingeblendet war. Und zwar gibt's eine Mini-Quest, da ist die Geschichte so, du triffst einen alten Mann auf seinem Karren, auf dem Karren ist irgendwas Abgedecktes hinten drauf und dein Witcher-Amulett vibriert. Ja, das Witcher-Amulett wird ja immer aktiv, wenn da jetzt vielleicht irgendwelche Monster oder so in der Nähe sind, und jetzt stellt das Spiel dir die Frage, was du machen willst. So, der alte Mann, der bietet dir quasi eine Mitfahrgelegenheit an, und du kannst den jetzt also darauf reagieren, kannst den einfach angreifen, ne, um zu gucken, was da auf dem Karren drauf ist, in der Vermutung, dass da weiß der Geier, was wir für Monster drauf sind. Oder du kannst halt sagen, nee, alles cool, ja klar, ich helfe dir gerne und komm da mit und begleite dich auf dieser Reise. Und wenn du dich entscheidest, den anzugreifen, oder andersrum ist es besser zu erzählen, wenn du sagst, alles cool, dann kannst du einfach mit dem kostenlos zu einer nächstgelegenen Position auf der Karte reisen. Ne? Da musst du keine Karte abwerfen, musst nichts bezahlen für die Fortbewegung. Wenn du ihn angreifst, dann schubst du ihn als Witcher quasi mit diesem Telekinesis-Zauberspruch vom Karren. Er stößt mit dem Kopf auf einen Stein und ist tot. Also du bringst ihn versehentlich um. Und dann kriegst du aber dafür, ich glaube, weiß nicht, 4 Karten oder sowas. Weil du nämlich seinen Karren danach durchsuchst und plündern kannst. Das ist das Ding. Also in beiden Fällen ein positives Ergebnis. Sogar in dem Fall, wo du versehentlich irgendwelche grausamen Morde an armen, unschuldigen, alten Reisenden begehst.
Ja, aber es ist doch wie im echten Leben. Da würdest du auch sagen, ja, ist Glück gelaufen, aber Loot.
Ja, zumindest wie in dem wahren Spielleben. Ist das nicht total undramatisch? Wäre es nicht viel cooler, wenn es dann halt wirklich was ist, wo man so ein bisschen zögert und zaudert? Weil da wirst du ja auch schon wahrscheinlich wieder eine Münze, oder?
Ja, ich finde halt, also das ist halt auch wieder so ein, also ich finde halt ein Spiel, was eine Geschichte erzählen will, kompetitiv zu machen, ist halt eine Herausforderung. Weil, also entweder man macht es halt so, wie es das Spiel gemacht hat, dann ist es halt so, ja, okay, ist ganz, ganz nett und ich habe eine Story vorgelesen und cool, am Ende habe ich irgendwas bekommen dafür. Aber wenn ich es halt anders machen würde, so wie es ja cooler wäre, wie es ja oft bei kooperativen, abenteuerlastigen Spielen auch ist, dass ich irgendwie dann eine echte Konsequenz spüre, die halt auch mal negativ sein kann, das ist natürlich in einem kompetitiven Spiel hart, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie anderthalb Stunden spiele und mich super clever anstelle und dann einfach irgendwie da die falsche Entscheidung treffe, ohne ja auch wissen zu können, was das vielleicht nach sich bringt, ne, weil ich wollte ihn ja nicht umbringen. Und dann deswegen verliere, weil ich dann einen großen Nachteil bekomme, das würde sich natürlich wiederum auch unfair anfühlen. Deswegen ist halt dieses Thema Story in kompetitiven Spielen einfach, finde ich, super schwierig. Also das kann eigentlich nicht funktionieren, finde ich.
Ja, also ich bin da nicht ganz so kritisch, glaube ich. Ich muss sagen, diese Story-Snips sind wirklich relativ knapp natürlich, aber sie sind wirklich, ich finde, also gerade in der englischen Version, die wir jetzt gespielt haben, wirklich richtig, richtig gut geschrieben. Also die sind von dem Wording her cool, also sie sind wirklich gut geschrieben und sie haben auch meistens irgendwie spannende Geschichten, also das mit diesem Wagen und dem alten Mann hatte ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, könnte sein, dass das in einer Solo-Partie war und dann, ja, ne, also na klar denkt man dann, ja, wenn da das Medaillon vibriert, dann ist das irgendwie halt ein verkleideter Ghoul oder irgendwas anderes Fieses, er transportiert irgendwelche Monster und irgendwas Böses und natürlich greift man ihn dann an und dann habe ich halt auch weitergelesen, dachte so, huch, jetzt habe ich diesen armen alten Mann umgebracht und das war irgendwie schon ein cooler Moment, von daher finde ich diese kleinen Snippets schon irgendwie ganz atmosphärisch. Und die Lösung ist halt einfach die naheliegende, ne? Dass man halt einfach nicht entscheidet, was glaube ich, was besser ist, sondern man entscheidet halt, was man jetzt in der Situation vielleicht machen würde, eher so ein bisschen aus einer Roleplay-Perspektive, weil man einfach weiß, dass die Dinge halt in der Regel immer nur einen Vorteil haben und man da sich nicht in den Kopf machen muss, ah, ist das jetzt richtig, ist es jetzt falsch, sondern es geht nur darum, dass man halt so ein kleines Snippet von Geschichte bekommt und irgendeine kleine Belohnung und dann geht's weiter, ne? Und ich finde, dafür funktioniert es eigentlich ganz gut.
Ja, das stimmt. Ich finde aber halt, dass es schon so ist, dass ja, also besonders cool ist ja Story, wenn ich eine Entscheidung treffe und sie hat wirklich eine nachhaltige Auswirkung auf die Spielsession oder auf meinen Charakter. Jetzt über das, diesen kleinen Boni hinaus. Und das schafft man mit den Stories natürlich nicht. Ne? Wenn man das von so einer Perspektive betrachtet, wo du es betrachtet hast, ah, die sind ganz nett geschrieben und irgendwie, ich habe kurz mich unterhalten gefühlt und dann spiele ich weiter. Haken dran. Aber eigentlich kann ja Story in Brettspielen viel mehr, nämlich das ist wirklich, haben wir im kooperativen Bereich, ne, haben wir ja schon Stories erlebt, die über die wir noch in 5 Jahren reden werden. Und das schafft halt das Spiel, finde ich jetzt nicht. Es sind so nette kleine Kurzgeschichten vielleicht, wenn man so sagt. Aber es ist halt kein Abenteuerspiel, wo man jetzt ein Abenteuer erlebt und eine zusammenhängende Geschichte oder sowas. Sondern es sind halt so kleine nette Storypieces.
Das stimmt. Ich muss halt sagen, ich glaube, wenn man jetzt in ein kompetitives Spiel rangeht und hofft, dass man da jetzt eine epische Geschichte erzählt bekommt, die auch ja nur über eine Partie erzählt werden kann, weil es ja keine zusammenhängenden Partien gibt. Das heißt, ich kann ja nicht sagen, okay, ich spiele jetzt noch eine Runde und dann erzählt sich die Geschichte irgendwie weiter. Das geht halt einfach in dem Spiel auf jeden Fall nicht. Von daher, da haben sie, weiß nicht, finde ich, eine okaye Lösung für gefunden. Kann man jetzt drüber streiten, ob das befriedigend ist, wenn man das nicht so richtig beeinflussen kann, aber ich finde es auf jeden Fall cooler gemacht, als wenn es gar keine Story gäbe. Weil wenn es nur das Kämpfen und Reisen wäre ohne diese Story-Snippets, dann würde wirklich nicht mehr viel von der Witcher-Atmosphäre übrig bleiben.
Ja, da bin ich bei dir.
Ja, wäre jetzt vielleicht auch so mein Ding gewesen, ne? Das bringt ja wahrscheinlich vor allem so ein bisschen die Mut rein, weil die Geschichte mit dem alten Mann ist ja auch schon so ein bisschen düster. Also es klingt so, als ob das einigermaßen gelungen wäre. Also es ist logisch, dass da in so, es sind ja nicht mal Kalenderblattgeschichten, ne? Das sind ja wirklich ja so immer so 3-4 Sätzchen oder sowas. Aber das ist halt so diese Welt, die halt irgendwie so ein bisschen düster und grausam und gewalttätig ist oder sowas. Ich weiß nicht, gibt's Sex auf den Karten?
Wäre mir es nicht begegnet, ehrlich gesagt.
Also ich hab ein bisschen cringe vor, wenn man ja auf so einem Brettspieltisch sitzt, vielleicht auch mit der Familie und dann liegt da irgend sowas vor.
Das gehört also auch zu der Witcher-Atmosphäre. Ja, genau. Ja, aber das, dafür sind die wahrscheinlich da, oder? Dass das halt wenigstens so ein bisschen so die Stimmung vielleicht der Welt so ein bisschen da in das Spiel reinbringt.
Genau, es gibt dann noch tatsächlich so ein bisschen komplexere Quests, sage ich mal. Das heißt, es kann sein, dass ich auf so einer Abenteuerkarte quasi die, da steht dann halt, wenn ich mich für eine Option entschieden habe, okay, das löst jetzt Quest 12 aus zum Beispiel. Und dann gibt's noch ein weiteres Deck mit Karten, wo dann noch ein bisschen mehr Text drauf ist. Und diese Karten behält man dann in der Regel auch. Dann steht dann halt drauf, irgendwie, keine Ahnung, ne, du hast hier zum Beispiel entschieden, mit dem alten Mann da auf dem Kart zu fahren. Und dann würdest du jetzt, also ein hypothetisches Beispiel, würdest du jetzt Karte 12 ziehen. Und dann steht dann drauf, ja, also du musst jetzt mit ihm gemeinsam zu Location 15 reisen. Und wenn du dann da ankommst, dann liest du halt wieder eine Karte und dann gibt's halt da eine Belohnung. Das heißt, die sind manchmal so ein bisschen so eine Multi-Step-Quest. Aber das, auch das bleibt halt auf einem seichten Niveau, ne? Also da hast du dann halt mal noch 1-2 zusätzliche Karten mit Text. Aber da darf man jetzt auch nicht zu viel erwarten.
Ja, Mensch, ne? Okay, also das heißt, wir reisen da durch die Lande. Wir machen ab und zu mal diese kleinen Erforschungsquests und leveln unsere Attribute und bestreiten dann doch nicht so mega geile Kämpfe. Das klingt jetzt doch nicht so überragend. Ich hab zwischendrin recht positive Besprechungen zu dem Spiel gesehen. Ich hatte mehr erwartet.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Fazit. Wir haben, glaube ich, auch beide ein bisschen mehr erwartet. Es ist schwierig, finde ich. Also die Grundmechanik ist erstmal an sich ganz solide, aber dafür, dass es jetzt halt diese große Lizenz hat, finde ich, macht es dann doch nicht genug daraus. Ich hätte mir halt viel mehr gewünscht, dass man da, also eigentlich so das Fazit, was ich für mich gezogen habe, ist, warum ist dieses Spiel nicht kooperativ? Dieses Kampfsystem funktioniert passabel, das ist nett. Und hätte man jetzt einfach gemeinsam eine Geschichte erlebt, hätte man gesagt, man kämpft jetzt gemeinsam gegen Monster, dann hätte man auch noch ein bisschen umfangreichere Geschichte erzählen können, hätte man sagen können, okay, ne, dass man wirklich auch erfährt, warum man gegen die einzelnen Monster kämpft, das gibt's ja auch gar nicht. Die stehen halt einfach da auf der Map rum und klar sind sie böse Monster und dann gehst du hin und klopfst sie um. Aber auch in den Witcher-Spielen ist es ja häufig so, dass dann noch so ein bisschen was dahinter hängt. Ne? Ich weiß nicht, ich erinnere mich da an irgendwie so ein Geist, der auf so einer alten Farm rumgegeistert hat und dann hat man so erfahren, ah, okay, das war die Frau, die da früher gelebt hat und ich glaube, ihr Mann hat sie umgebracht und da gibt es dann auch so ein bisschen drumherum und hier ist es halt einfach so, ja, du haust sie halt um, weil sie da im Weg steht und dir eine Trophäe gibt. Von daher, ja, ich glaube, da mehr von der Witcher-Atmosphäre einzufangen, hätte es wahrscheinlich kooperativ sein müssen.
Genau, es gibt ein kooperatives Add-on, das vielleicht nochmal, also man kann ein Add-on dazu kaufen, aber wir wollten dir nicht noch mehr aufheißen, André. Das wäre sicherlich auch nochmal eine eigene Besprechung, weil das ist für mich dann auch einfach direkt ein ganz anderes Spiel. Ja, also ich war auch ein bisschen ernüchtert. Man muss sagen, ja, es gibt auf jeden Fall Fans. Wir haben auch bei uns in der Community einige Leute, die das richtig feiern, das Spiel. Für mich als jemand, der mit der Witcher-Lizenz wirklich sehr wenig anfangen kann und mit dem Videospiel sehr wenig anfangen kann. Ich bin auch in die Serie nicht reingekommen, die Bücher habe ich auch nicht gelesen. Ist irgendwie nicht so meins, ist aber super subjektiv, mag anderen anders gehen. Ist es auf jeden Fall nicht so, dass ich sage, boah, ich muss das unbedingt nochmal spielen. Also ich war ehrlicherweise immer froh, wenn wir dann durch waren. Mich hat's gar nicht geruckt, weil das Spiel ja auch nicht so super komplex ist. Ich kann mit der Welt nicht viel anfangen. Ich finde so dieses kompetitive 1-gegen-1 mit wenig Spielerinteraktion. Aber wie gesagt, ich kann ja auch Nick nicht irgendwas Knüppel zwischen die Beine werfen beim Spielen, sondern ich spiele so vor mich hin in einer Welt, die mich nicht richtig anspricht, mit einer relativ flachen Kampfmechanik. Ja, das hat mich ehrlicherweise nicht gehuckt. Ich glaube aber, wenn man ein Videospieler ist und sagt, Mensch, ich bin ein Riesenfan von den Büchern und von den Videospielen und ich habe die Serie geliebt und ich finde diese Welt einfach toll und ich kann auch prinzipiell mit Brettspielen was anfangen und bin jetzt vielleicht nicht der Vielspieler, habe schon mal ein paar Brettspiele gespielt und hätte da mal Lust drauf und habe auch vielleicht einen Freundeskreis, die auch alle Witcher begeistert sind und wir wollten das immer mal zusammen spielen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man damit Spaß hat. Also es ist jetzt kein kaputtes oder schlecht gemachtes Spiel, aber es ist halt auch nichts, was mich jetzt irgendwie vom Hocker reißt. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Fazit und wenn ich irgendwie 1-gegen-1 oder zu viert kompetitiv spielen will, dann fallen mir halt irgendwie ganz viele Brettspiele ein, die einfach mehr Spaß machen. Mir persönlich.
Ja, krass. Wie gesagt, ich hatte eine völlig falsche Vorstellung. Ich habe gedacht, dass es sehr stark eben um dieses Kartenmanagement geht, dass man da immer aufpassen muss. Oh, setze ich die Karte hierfür, dafür ein und dass das alles total interessant ist. Aber die Verflechtungen sind gar nicht so tief, wie ich da diesen Eindruck hatte.
Also der Kampf ist halt wirklich isoliert, ein Kampf und nach dem Kampf wirst du einfach resettet, hast wieder alle deine Karten und während der Abenteuerphase, wo du reist, gibt's halt diese Abwägung mit dem Shop, was Nick erklärt hat, ne, gebe ich jetzt die Karten dafür aus, hab dann weniger Karten auf der Hand, aber es ist nicht miteinander verwoben nach dem Motto, ich bin jetzt ganz viel gereist und hab deswegen weniger Lebenspunkte im Kampf oder ich habe im Kampf gerade richtig auf die Mütze bekommen und muss deswegen jetzt beim Reisen aufpassen, ich bin verwundet und reise langsamer und darf nicht nochmal angegriffen werden, also so eine Verflechtung gibt's halt gar nicht. Also ich glaube, das hast du dir wahrscheinlich ein bisschen komplexer vorgestellt, als es am Ende ist.
Ja, also ja. Die einzige Einschränkung, die es da gibt, ist halt, dass du in der Reisephase deine Karten ausgibst, um dich zu bewegen und dann halt keine Handkarten mehr hast, wenn du dich zu weit bewegst. Und wenn dann der Kampf startet, dann startest du halt mit einer leeren Hand. Das heißt, dein erster Zug ist dann halt einfach, besteht dann aus null Karten im Worst Case, dann machst du quasi eine Runde einfach gar keinen Schaden. So, das ist das Einzige, wo diese beiden Phasen so eine Überlappung haben. Aber du hast es vollkommen richtig gesagt, Paul, am Ende des Kampfes wird es halt resettet, weil dein Zug ja sowieso zu Ende ist als aktiver Spieler, machst du den Kampf ja als letztes und danach ziehst du wieder deine drei Karten und dann geht's einfach ganz normal weiter. Von daher, ja, da ist keine wirkliche Abwägung nötig. Also das Einzige wirklich dieses, du weißt, du willst gegen ein Monster kämpfen, dann musst du halt abwägen, gehe ich in den Kampf rein und habe eventuell keine Handkarten, aber ich muss diesen Kampf jetzt diese Runde triggern, weil der andere Spieler sonst vor mir gewinnt oder nächste Runde vor mir da ist und dann das Monster besiegt, bevor ich wieder dran bin oder so. Das gibt's schon, aber das ist wirklich das seichteste Level, was man da machen kann.
Ja, buh, Witcher-Brettspiel. Das sah so vielversprechend aus.
Ja, ich glaube, es ist auch immer die Frage, wo man herkommt. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel, möchte ich auch nochmal sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie kaputt oder so, aber also es hat uns, glaube ich, beide jetzt nicht so extrem gehuckt. Ich weiß nicht, Nick, du hast ja auch nochmal Solo gespielt. Wie hat sich das so gespielt? War das besser?
Nee, gar nicht. Also das ist so, dass man im Solo-Modus quasi ja keine anderen Witcher auf dem Board hat und dann gibt es einfach nur drei Monster, die sind in den drei Stufen quasi verteilt und das Ziel ist quasi, jedes Monster einmal zu besiegen und dann ein Attribut auf das Maximallevel zu steigern und dafür die Trophäe zu bekommen und am Ende geht es nur darum, wie viele Züge hast du gebraucht, um das zu erreichen. Und dann gibt es so eine Tabelle und dann steht dann da irgendwie drauf, ah, du hast dich schon sehr gut angestellt, aber du hast noch viel zu lernen oder du bist halt einfach der krasseste Witcher seit Geralt und ja, dann kannst du dir halt irgendwie so auf die Schulter klopfen dafür, aber es gibt kein Scheitern in dem Sinne. Ne? Im Worst Case brauchst du einfach so lange, dass dann da steht irgendwie 15 plus Züge gebraucht. Und du bist halt einfach ein angehender Witcher, aber du hast dich tapfer geschlagen. So, das ist so das schlechteste Ergebnis, was man haben kann. Und das fand ich auch sehr ernüchternd. Also ich habe gar nicht jetzt so auf, also ich wusste, dass es ein Zeitlimit gibt und diese Tabelle. Ich hatte es mir aber vorher nicht genau angeguckt, wie viele Züge ich brauchen darf. Deswegen einfach so vor mich hingespielt. Habe die Monster relativ souverän besiegt, weil ich eher, glaube ich, mir ein bisschen mehr Zeit gelassen habe. Und war dann in der zweitschlechtesten Kategorie gelandet am Ende. Und habe mir dann gedacht so, ja, okay, Motivation, das jetzt nochmal zu machen und schneller zu sein, ist jetzt aber dann auch nicht besonders riesig gewesen. Ja, also dieser Solo-Modus taugt, finde ich, hauptsächlich als Tutorial. Dafür ist er ganz nett, dass man so ein bisschen das Spielgeschehen schon mal lernt, wenn man sich da vorher hinsetzen möchte, bevor man das mit einer größeren Runde spielt, damit man dann so ein paar Fragen vielleicht schon geklärt hat. Aber das, also das jetzt so als dediziertes Solo-Spiel zu kaufen, kann ich auf jeden Fall keinen Fall empfehlen.
Ja. Man könnte ja jetzt auch noch denken, die Leute da draußen, vielleicht so, ja, vielleicht ist es ein Spiel, das man mit viel mehr Leuten spielen muss. Und der Gag dabei ist, ich habe tatsächlich mehrfach gelesen und gehört, man soll das bloß nicht mit 4 oder 5 Leuten spielen, weil die Downtime für die Spieler, die nicht gerade irgendwie aktiv teilnehmen, viel zu groß wird. Also das sind ja immer ein Witcher, der, ihr habt das ja schon selber gesagt, der spielt das so sehr für sich rum, kämpft da vielleicht gegen ein Monster, einer darf vielleicht noch das Monster vorlesen oder wird von dem angegriffen, aber ansonsten sitzen alle anderen da rum und drehen Däumchen. Und ich habe gehört, dass das dann mit vielen Spielern einfach sehr mühsam wird anscheinend. Also auch in die Richtung scheint es jetzt nicht perfekt zu funktionieren.
Ja, also wir haben es jetzt halt wirklich nur zu zweit gespielt und man kann natürlich immer sagen, ja, hättet ihr, also muss man probieren, um es sagen zu können, aber ich glaube, wir haben beide so viel Brettspielerfahrung, dass wir das schon ganz gut einschätzen können und das wird genauso sein, wie du sagst, plus das ist auch das, was man online findet und was so die Meinung von online ist und das passt perfekt zu dem, was ich auch denke, wie sich's anfühlt. Es gibt ja Brettspiele, wo man dann auch parallel seine Züge macht, ne, wo, keine Ahnung, es gibt eine Action und dann ziehen alle parallel und dann braucht der eine vielleicht ein bisschen länger als der andere. Oder aber die Züge des anderen sind so relevant für mich, dass ich unbedingt aufpassen muss und unbedingt wissen will, was er macht, weil das einen großen Einfluss auf meinen Zug hat. Und beides ist halt hier nicht der Fall, ne? Also was dann, welches Monster da Nick jagt, ist für mich wahrscheinlich relativ sekundär interessant, weil ich dann eher auf mich selber gucke. Und was dann Spieler 2 und 3 und 4 macht, ist dann vielleicht auch nicht so primär relevant, solange sie nicht mein Monster wegnehmen. Und dann ist da nicht so viel Engagement da. Und ich muss immer komplett warten. Ich kann in meinem Zug auch nichts irgendwie machen und mir schon mal überlegen, was ich mache vielleicht so ein bisschen. Aber so komplex ist der Zug dann ja auch nicht. Ja, also stelle ich mir auch sehr, sehr träge vor mit mehr als 2 oder vielleicht 3 Spielern.
Ja, man muss auch einfach sagen, das Spiel funktioniert ja so, dass quasi jeder Witcher seinen Zug macht und der in sich dann abgeschlossen ist. Das heißt, man bewegt sich, man erkundet, man kämpft vielleicht noch und dann ist der nächste dran. Das heißt, es gibt also nicht bei mehr Spielern eine Phase, die dann alle gemeinsam haben, sondern jeder Spieler macht so einen kompletten Spielerzug, also am Stück durch und der geht auch nur für diesen Spieler. Im Worst Case greift er vielleicht mal einen anderen Witcher an oder so. Aber es ist nicht so, dass man dann sagt, okay, zu dritt hat man dann halt eine Phase, die man sich dann teilt, wo man dann so ein bisschen Zeit spart quasi, also ja, sondern es ist wirklich so, mit jedem Spieler verlängert sich die Spielzeit einfach linear und wir haben auch bei uns in der Community Leute gehabt, die dann gesagt haben, ja, ich habe da irgendwie eine Partie mit Kumpels 5 Stunden gespielt und da habe ich auch noch gedacht, so krass, also das Spiel ist, finde ich, ja eher so in der niedrigeren Komplexität von den Sachen, die wir normalerweise spielen und da irgendwie 5 Stunden zu sitzen und dann am Ende halt einen zu haben, der dann am meisten Trophäen hat, das spricht mich auch gar nicht an. Also unsere Partien waren halt meistens so eine Stunde, anderthalb, eher ja, eine Stunde würde ich denken, lang und das war eine okay Länge dafür, aber mich da jetzt 5 Stunden für eine Partie hinsetzen zu wollen, da hätte ich auch wirklich keinen Nerv drauf.
Nun denn, dann sage ich wie immer erstmal vielen Dank, dass ihr wieder da gewesen seid. Und ich sage auch wie immer, wenn ihr mehr hören wollt von Nick und Paul, brettzeit-podcast.de ist die URL eures Vertrauens für noch, also ich glaube inzwischen 60 Folgen Brettzeit. Ist das richtig? Ja, ne?
Du bist einfach perfekt. Da merkt man den journalistischen Background. Du bist super informiert. Genau. Wir sind gerade ein Jahr alt geworden und bringen ja mindestens eine Folge pro Woche.
Kannst du das Internet bedienen?
Sehr gut. Ja, das ist ja auch schon mal was wert in unserem Alter, ne? Ja, nee, genau, richtig. Also da gibt's eine Menge Content. Wer Lust auf Brettspiele hat, hört gerne mal rein. Ist alles kostenlos auf jeder Podcast-Plattform verfügbar. Genau, freuen wir uns.
Genau. So, das war's mit dem Feierabendbier zu Witcher Old World und Brettspielen. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.